lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR Takeover 2 aus dem Biergarten Jockel in Berlin-Kreuzberg. Mein Name ist Ricky Palm. Und neben mir auf dem Sofa sitzt ganz weit entfernt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Ja, nehmen wir. Sebastian, noch sitzen wir ja alleine. Wir haben großspurig angekündigt, dass wir viele Gäste begrüßen werden heute Abend.
Ja, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer wüssten, wen wir schon alles haben.
Absolut.
Weil sind alle da einfach.
Absolut. Wir toppen den gestrigen Abend. Und zwar direkt mal mit der Fraktion. Hallo, kommt mal bitte auf die Bühne. Die Fraktion, ihr kennt sie aus dem Stadion. Phil, freut mich sehr, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, willst du auch gerne ein Mikrofon? Wir nehmen auch ein Mikrofon. Sicher ist sicher. Ah, die beiden Jungs und nicht nur die beiden. Setz dich ruhig hin, ja. Ich stelle mich einfach hin, warum auch immer. Bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. Also es ist ja auch erst mein zweites Pokalfinale hier in Berlin, muss ich dazu sagen. Ich muss mich erstmal eingrooven sozusagen. Ja, Mensch, also ihr habt das letztes Jahr ja schon miterlebt. Im Stadion gespielt vor, ich weiß gar nicht wie viel, Tausenden von VfB-Fans. Wie groß hast du denn die Wahrscheinlichkeit gehalten, dass du ein Jahr später schon wieder mit deinem Verein hier ein Pokalfinale bestreiten darfst?
Also ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe natürlich Runde für Runde mitgefiebert. Aber dass es so krass wird und dass wir wieder im Finale stehen, damit habe ich nicht gerechnet. Hätte ich echt gesagt, also habe ich nicht gedacht. Und ist natürlich unfassbar und unglaublich gut.
Jetzt muss ich dich natürlich fragen, wenn du da unten stehst, damals vor der Ostkurve, und dein Lied anstimmst, euer Lied anstimmst, die ganze Kurve singt mit, ihr kriegt ja auch immer die Emotionen mit der Menschen. Also da gibt's ja genügend Leute, die ich schon gesehen habe, mit Tränen in den Augen bei euren Songs. War das dann nochmal ein i-Tüpfelchen, das Ganze in Berlin, deine Wahlheimat, dann nochmal spielen zu dürfen?
Also diese Tränen sind natürlich auch bei uns. Also das ist für uns auch immer jedes Mal wahnsinnig, nicht schwierig, aber es ist wahnsinnig überwältigend oder wahnsinnig herausfordernd, da Haltung zu bewahren oder nicht Haltung zu bewahren, muss man gar nicht, aber dass man halt den Song so noch einigermaßen singen kann. Wer gestern oder letztes Mal auf dem Fanfest war, hat es vielleicht mitbekommen, dass es selbst bei uns krass ist, wie krass das bei uns ankommt. Ich musste heulen, ich konnte nicht singen.
Und man muss auch deine Chance gewesen, Sebastian.
Ehrlichkeitshalber muss man auch sagen, es ist beim DFB-Pokal Vollplayback gewesen. Also das heißt, wir haben da gar nicht live gespielt und sind einfach Vorgaben vom DFB. War für uns cool, wir konnten Bier trinken davor, wir mussten uns keinen Text, also halt den Text vergessen hätte ich eh nicht, aber es ist auf jeden Fall cool und es ist halt einfach so krass, wenn da so viele Leute mitsingen und wenn Leute genau das fühlen, was ich, als ich den Text geschrieben habe, fühlen, das ist für uns, das ist einfach das Krasseste, so. Das ist Wahnsinn.
Und wie ist es für dich? Ist es das meistgespielte Lied wahrscheinlich aus eurem Repertoire, oder?
Es ist deutlich das meistgespielte Lied aus dem Repertoire. Und wenn natürlich die Kurve mitsingt, dann gibt es nochmal so einen brutalen Endorphinschub. Also ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn das schon nicht so schlecht, würde der Schwabe sagen.
Wie viele Möglichkeiten habt ihr eigentlich, selbst noch so ins Stadion zu gehen? Nach Stuttgart oder von mir aus auch auswärts. Schafft ihr das überhaupt noch oder seid ihr ständig unterwegs?
Also die Hälfte von uns wohnt in Stuttgart. Wir sind natürlich auch oft da. Also wir sind schon auch oft am Start und sind oft da und sind natürlich auch durch die Nähe jetzt von hier. Dann sind wir oft in St. Pauli oder Hamburg, Wolfsburg fahren wir oft. Und da sind wir schon auch oft vor Ort. So. Aber ansonsten ist natürlich auch mit familiär und so. Aber das
ihr kennt es alle.
Ja.
Wenn ich euch Profimusiker jetzt mal da habe, dann muss ich euch darauf ansprechen. Du warst ja auch Teil davon oder beide sogar. Klassik trifft Kurve. Also ich war da und das war so, ich dachte mir hinterher, okay, das ist die Kollaboration, von der ich nicht wusste, dass ich sie unbedingt brauche. Und da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil es einfach so schön war. Ich habe es dann meiner Frau vorgespielt. Sie meinte, sie wäre sofort rausgerannt, aber irgendwie ist es schon geil.
Das war das absolut krasseste, was wir, glaube ich, im Zusammenhang mit VfB und Musik gemacht haben. Ich bin, glaube ich, am Montagabend erst relativ spät nach Stuttgart geflogen, kam da an. Wir haben geprobt mit dem CC, mit den Stuttgarter Symphonikern, Philharmonikern in Bad Cannstatt in so einem Gemeindesaal. Und man kann sich das nicht vorstellen. Also ich kam da an, ich hatte keine Ahnung, was passiert so. Das war neu. Das hat niemand so vorhersehen können, was da passiert. Und es war einfach magisch so. Das, also was da in der Luft lag und was da passiert ist, und welche Spannung da war und auch welche Herausforderung, muss man schon sagen. Also es war schon herausfordernd, diese Probe an dem Abend und wie das dann unfassbar aufging an dem Abend in der Liederhalle. Das ist unfassbar. Also das war für uns, ich habe schon viele Konzerte gesehen, ich habe schon viele Konzerte gegeben, aber was da passiert ist, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Noch nie.
Das kann ich spiegeln, obwohl ich es nur auf Video gesehen habe und trotzdem Tränen in den Augen hatte. Also es ist unbeschreiblich. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann es tun auf dem YouTube-Kanal vom Kommando Cannstatt. Da gibt's tolle Ausschnitte, würde ich empfehlen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie sieht denn jetzt euer restliches Pokalwochenende aus? Wie geht's denn jetzt weiter für euch?
Ja, wir sind ja schon gerade von dem U19 DFB-Pokalfinale gekommen und waren
extra hier in den Jockel, ja, für uns alle.
Waren da
euer Applaus, das wollte ich immer mal sagen.
Babelsberg, ja. 3-0. Schön
in Babelsberg in Potsdam gewesen.
Jawohl!
Haben da unterstützt und sind direkt hierher in den Jockel gekommen und werden die ein oder andere Anlaufstelle heute Abend noch durchziehen.
Unsere Freunde vom Rössle, also wir sind die Exilschwaben, sagen wir oft. Und wir waren ja damals schon Leute, die praktisch diesen Fanclub in Berlin mit begründet haben oder diese Bubble, die es damals gab, die VfB-Bubble. Und wir sind immer sehr gut befreundet noch nach wie vor und wir werden auf jeden Fall ins Rössle noch fahren. Ich glaube, wir fahren noch...
Das ein oder andere Hotel wahrscheinlich, in der Hotelbar.
Also ja. Und wie ist es mit der Bühne am Alex? Seid ihr da nicht am Start?
Morgen.
Also morgen definitiv. Heute müssen wir mal schauen, was der Zeitplan so hergibt. Der Tag hat ja nur 24 Stunden, leider.
Aber morgen spielen wir auch. Ja,
genau. Also, und spielen ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Ich habe gesehen, ihr habt ein Instrument dabei. Und wie ich weiß, ist dein Instrument zufällig deine Stimme. und Philly, ihr habt was vorbereitet für uns alle.
Ja, genau. Wir machen immer so eine Tour. Oder letztes Jahr haben wir es gemacht. Und ich glaube, vor einigen Jahren, als wir im DFB-Pokal waren, auch. Wir haben so einen Pritschenwagen gemietet, ja, schon vor vielen, 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 vielen Tagen, dass es günstig ist, ihr wisst, der Schwabe bucht. Und genau, mit dem fahren wir noch ein bisschen rum, aber wir würden euch jetzt hier kurz eine Probe geben und wenn wir fertig sind mit dem Refrain sozusagen, können wir draußen nochmal das Ding in voller Länge spielen und danach geht's hier drin wieder weiter.
Also es ist ganz einfach. Jetzt zuhören, dann alle raus, wir lüften einmal durch, alle wieder rein und dann geht's richtig zur Sache.
Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, wie es war. Zum ersten Mal im Stadion. Die Spieler auf dem Rasen, die Fans und der Gesang.
Und ihr?
VfB ein Leben lang, uns wird nichts mehr trennen. Tut's auch manchmal weh, die Liebe meines Lebens. Bleibt der VfB, wir werden immer zu dir stehen. Für immer VfB, wir werden niemals untergehen. Für immer VfB. Morgen schreiben wir Geschichte, lassen unsere Fahnen wehen. Wir tragen unseren Brustring.
Und ihr? Das war ein Anfang. Also damit habe ich auch nicht gerechnet, Sebastian, dass auf einmal die Fraktion den Hof hier komplett einnimmt.
Ja, das war großartig. Und wir holen den Pokal wieder zu hören hier im Innenhof. Ich muss sagen, ich glaube jetzt fast dran. Also das hat mich nochmal komplett jetzt mitgenommen. Ich fand es großartig, aber für uns war jetzt der Sendungsbeginn etwas holprig.
Ja, absolut, das kann man sagen. Also das an der Stelle vielleicht nochmal vorausgeschickt. Ich möchte auch heute mich zunächst bei Murat und seinem ganzen Team hier im Jockel bedanken, dass die das Ganze mitmachen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Die rocken hier wirklich schon seit 3 Tagen das Haus, haben verschiedene Einkaufsstände aufgebaut und versucht sogar EC-Kartenzahlungen möglich zu machen. Und ich glaube, an der Bar funktioniert diese auch. Also erstmal lieben Dank dafür. Dann eine Bitte noch für die Menschen, die jetzt hier im Saal sitzen. Nicht hier drin rauchen. Also wenn ihr rauchen wollt, geht bitte raus. Da gab es Beschwerden und wir kommen dem selbstverständlich nach. Und wenn wir schon mal Beschwerden sind, die gab es auch letztes Jahr bezüglich des Klos. Das sah aus wie nach einer Invasion von den Hottentotten. Das wollen wir auch nicht wiederholen. Also benehmt euch auf dem Klo, benehmt euch hier in der Ratiborstraße, beklebt die Autos nicht mit Aufklebern. Alles andere könnt ihr bekleben, habe ich mir sagen lassen. Ja, und morgen natürlich, für alle, die noch nicht wissen, was sie tun sollen und keinen Bock haben auf den Alexanderplatz oder vielleicht auch beides machen wollen, wir sind ab 11, 12 Uhr wieder hier, dann draußen im Biergarten und stimmen uns ein auf den Pokalsieg 2026. Habe ich da zu viel verraten, Sebastian?
Na, es wäre nur konsequent, da wir heute den ersten Titel geholt haben, dann morgen den zweiten zu holen. Also ich wäre dabei.
Ja, du leitest ja eigentlich schon perfekt über. Wir sind es ja gewohnt, inzwischen Pokalsieger zu werden, aber den Pokal zweimal zu gewinnen innerhalb von 24 Stunden oder von mir aus auch, lass es 30 sein, das wäre was Neues, Sebastian. Die U19 gerade in Potsdam Pokalsieger geworden. Jawohl!
Ja. Ja, und das zum 5. Mal insgesamt. Also ein Sieg fehlt noch, um den SC Freiburg einzuholen tatsächlich. Und es wurde ja viel vorher über das Spiel geredet. Alle haben gesagt, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, wird es werden. Und im Endeffekt muss man sagen, der VfB hat Wolfsburg einfach komplett wegdominiert.
Wir haben sie zerstört, so wie sie es gehört. Habt ihr gesehen, es war das VW-Werk Berlin im Stadion und hat eine Choreo gemacht. Das fand ich sehr sympathisch. Aber wer wirklich abgerissen hat, war unsere Kurve. Also so laut, das hat er eigentlich wirklich Vibes von einem richtigen Ligaspiel oder so. Also das war fantastisch. Und das Spiel an sich, Sebastian, das war ja auch nicht so schlecht.
Ne, das war nicht so schlecht. Und der VfB hatte sich ja auch ein bisschen verstärkt mit Spielern, die natürlich spielberechtigt sind. Aber mit Janik Spalt und Mirat Tatovic auf der Doppelsechs ist es nochmal, glaube ich, eine ganz andere U19 mit Flo Hellstein im Tor, der auch wichtig war, weil er den VfB dann das ein oder andere Mal gerettet hat, als Wolfsburg wirklich richtig gute Chancen hätte und hatte. Das war schon stark. Aber auch bei Wolfsburg haben Spieler gespielt, die auch schon in der Bundesliga gegen den VfB gespielt haben. Also so schlecht waren die auch nicht aufgestellt.
Ich frage jetzt erstmal den Chris, weil ich weiß, du bist ja was bei jedem Spiel des VfB Stuttgart. Wie viele U19-Spieler hast du dieses Jahr mitgenommen?
Zu meiner Schande nicht arg viele, um das mal so nett auszudrücken.
Aber du freust dich natürlich auch, dass wir den Pokal
haben. Ja, natürlich, weil wir haben den Pokal.
Aber ist das so ähnlich wie in der vergangenen Saison beim großen VfB Stuttgart sozusagen? Die Saison bei der U19 war jetzt nicht ganz so stark, früh dann doch ausgeschieden. Wir haben alle damit gerechnet, dass sie noch in die Finalspiele kommen für die deutsche Meisterschaft. Dann war eben nach der Hauptrunde schon Schluss. Jetzt holen sie den Pokal. Ist damit für dich das auch eine erfolgreiche Saison der U19 unter Tobi Rathgeb?
Ja, ich würde sagen, wenn man einen Titel holt, dann ist es eigentlich immer eine erfolgreiche Saison. Es ist eigentlich völlig egal, ob man jetzt in der Liga ziemlich früh raus ist oder nicht. Und dann hatten die Jungs halt noch ein Highlight-Spiel und das haben sie gezogen. Also ist schon eine erfolgreiche Saison. Ich würde nicht sagen, dass es eine schlechte Saison oder sowas ist.
Definitiv nicht. Patrick, wie ist es eigentlich mit dem Fanprojekt? Betreut ihr ab und zu auch mal NLZ-Spiele oder U21-Spiele oder seid ihr auch nur bei den Profis mit am Start?
Das Mikrofon ist an. Ja. Das wäre jetzt mal die Frage gewesen. Genau, die Kollegen Janis, Flo und Lotta sind heute beim U19-Spiel gewesen.
Ist da das Klima, sage ich jetzt mal, vor Ort etwas entspannter als bei anderen Spielen oder merkt man da keinen Unterschied, weil die Eltern sich radikalisieren?
Ich war selber noch nicht beim U19-Spiel, deswegen kann ich selber da gar keinen Erfahrungswert dazu bringen, aber ich glaube grundsätzlich ist es auf jeden Fall entspannter als ein Ligaspiel und vor allem auch entspannter als internationale Auswärtsspiele.
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und ich will nur sicherheitshalber kurz nachfragen, es sitzt auch kein Elternteil eines U19-Spielers hier mit auf dem Sofa, der uns davon berichten könnte, wie es so ist bei solchen Spielen.
Aber dann seid ihr als Fanprojekt jetzt auch an dem Wochenende im Großeinsatz, oder? Alle Mann und die Frau und zwei Spiele, Alexanderplatz und hier noch und so weiter. Also für euch auch Stress pur eigentlich, oder?
Ja, ist ein knackiges Wochenende. Morgen sind ja auch Janis und Flo nochmal hier bei euch zu Gast und wir haben viel zu tun. Heute war schon ein langer Tag, um 7 Uhr losgefahren aus Stuttgart. Die Akkreditierung besorgt, bis ans Olympiastadion ist auch halbe Ewigkeit zu fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und
das ist Berlin, wa? Und erzähl mal, wie ist denn jetzt so dein erster Eindruck? Also gibt's schon irgendwelche Zwischenfälle, die du mit uns teilen kannst, oder ist es einfach nur ein Happening?
Aktuell glaube ich eher ein Happening. Ich glaube, der Pokalsieg jetzt von der U19 hat auch noch mal ein bisschen gute Laune reingebracht und ansonsten ist alles entspannt. Ich bin am Alexanderplatz vorher vorbeigelaufen. War noch nicht so viel los, muss ich sagen.
Weil die alle hier sind. Danke. Elvi, dich muss ich fragen, du bist Berliner. Bewegst dich auch relativ viel in Berlin dementsprechend. Ich auch. Und was mir aufgefallen ist, VfBler habe ich seit gestern doch häufiger gesehen, aber nirgendwo konnte ich irgendwelche Bayern-Fans sehen. Geht's dir ähnlich? Hast du welche erblicken können?
Also tatsächlich habe ich keine gesehen und habe gerade von meiner Frau auch berichtet bekommen, dass auch sie war in der Stadt unterwegs und hat nur VfB-Fans gesehen. Am Alexa, überall wo sie war, nur VfB-Fans.
So wie es auch sein aber soll.
Wahrscheinlich werden die Bayern irgendwo sich auch rumtreiben, aber nicht so prominent.
Das wäre die Frage, hat irgendjemand von euch schon Bayern-Fans gesehen oder treten die morgen vielleicht gar nicht an? Also hat schon jemand Bayern-Fans gesehen?
Sehr gut, also Sebastian weiß, wie er den Saal zum Glühen bringt. Was willst du als nächstes an, Stimmstern des Südens? Oder?
Ich wollte nur mal fragen, weil ich habe wirklich auch noch keine gesehen. Also es hätte auch sein können, sie trauen sich vielleicht gar nicht. Also
Das kann gut sein, ja. Die kommen wahrscheinlich erst morgen zum Spiel direkt vor Ort und reisen dann an. Was wir natürlich auch nicht unterschlagen wollen, wenn wir schon beim Thema NLZ sind, wir sind ja nicht nur mit der U19 erfolgreich gewesen, sondern letzte Woche in Hoffenheim hat die U17 die deutsche Meisterschaft gewonnen und ist damit Rekordmeister der U17-Mannschaften in Deutschland. Ich finde, auch das verdient einen Applaus. Ja, also fantastische Arbeit im NLZ. Und wir können nochmal jubeln, denn wir werden in der kommenden Saison eine U19 sehen, die wieder in der Youth League spielt. Auch das ist toll. Finde ich großartig.
Ja, ich glaube, sie haben heute die Trikots schon dafür getragen, oder? Das waren die Youth League-Trikots mit dem Brustring auf dem Rücken, also sie haben schon mal sich warm geschossen.
Wie ist es bei der U19, bei der Youth League? Seid ihr da vor Ort dann? Also, oder auch da eher entspannt?
Auch eigentlich eher entspannt. Meistens sind die Spieltage da gerade auswärts international zu vollgepackt und da haben wir dann andere Aufgaben zu erledigen.
Ja, also lass uns doch mal direkt da bleiben. Welche Aufgaben hat denn das Fanprojekt zu erledigen, wenn sie so einen ganz normalen Spieltag begleiten des VfB Stuttgart? Ich denke mal, die Aufgaben unterscheiden sich nochmal, je nachdem, ob heim oder auswärts. Und dann auch nochmal international, wird es wahrscheinlich nochmal schlimmer. Deswegen fangen wir erstmal an mit so einem ganz normalen Heimspiel. Und vielleicht kannst du dann noch erklären, inwiefern sich ein Auswärtsspiel von einem gewöhnlichen Heimspiel unterscheidet.
Ja, Heimspiel ist natürlich bekanntes Terrain. Das ist immer alles ein bisschen lockerer als bei einem Auswärtsspiel. Man kennt die handelnden Personen auch bei den Behörden, Polizei etc. pp. Von dem her, wir treffen uns dann immer am Fantreffpunkt am Bahnhof, laufen dann hinter dem Fanmarsch hinterher, begleiten das Ganze zum Stadion, sind am Stadion ansprechbar nochmal, machen Beziehungsarbeit mit den Fans und ja, sind dann eigentlich während dem Spiel auch immer so am Umlauf anzutreffen, da an den Getränkekiosken. Bei Auswärtsspielen gucken wir, dass wir immer so zur Stadionöffnung oder ein bisschen davor schon am Gästebereich sind, dass man da einfach nicht in Stress kommt, wenn der ganze Buspulk angereist kommt. Und ja, internationale Auswärtsspiele, die sind dann auch vom zeitlichen Volumen her ganz anders, viel größer und du bist dann auch wie beim Pokalfinale jetzt meistens mehrere Tage unterwegs.
Ich versuche mal, mich langsam anzunähern bezüglich eines Themas, das uns gestern schon beschäftigt hat. Warst du denn in Deventer?
Ja.
Okay. wie würdest du die Situation beschreiben, die sich dir vor Ort darstellte?
Die war recht bescheiden. ich glaube, ein gutes Beispiel, oder das war ein gutes Negativbeispiel, besser gesagt, dafür, wie es laufen kann, wenn du einfach deine Rechte beraubt wirst, würde ich sagen. Die Situation ist ja mittlerweile bekannt, dieser eingepferchte Biergarten da, das war sicherlich für niemanden schön. Celtic Glasgow als Positivbeispiel dagegen kannst du sehen, was passiert, wenn du den Fans einfach ein bisschen Freiraum lässt. Dann ist das alles ganz locker.
Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du bist dann vor Ort und versuchst ja dann in irgendeiner Art und Weise den Leuten auch zu helfen, weil man sieht ja, da läuft was richtig schief. Habt ihr überhaupt eine Möglichkeit mit zu regulieren oder stößt man da komplett auf taube Ohren und macht sich selbst vielleicht sogar noch zur Zielscheibe?
International ist das wirklich schwer. Da stehst du auf verlorenem Posten. Also das entscheidet ja dann auch in Deventer zum Beispiel jetzt der Bürgermeister, dass die Fans wieder abreisen müssen.
Ron König, den Namen habe ich mir gemerkt.
Aber habt ihr im Fanprojekt jetzt auch eine Routine entwickelt, was Auswärtsreisen angeht? Weil da spielst du nach ewigen Zeiten mal wieder international und dann gleich Madrid halt, ne, mit zigtausend VfB-Fans. Ich glaube, das war für uns alle ja eine große Challenge, aber mittlerweile ist es für euch dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Business as usual, oder?
Du meinst international jetzt?
Ja, ja, genau. Also mit Flüge buchen, ja. Hotels organisieren, dies, das.
Es kommt drauf an, wer die Orga macht. Wenn ich die Orga mache, dann ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Die erste Saison war natürlich eine neue Erfahrung. Das Fanprojekt hat es bis dahin noch nicht erlebt. Und ich glaube auch, wir als Kollegen so ja, vielleicht einzelne Spiele damals mitmachen können. Von dem her war es am Anfang ziemlich aufgeregt. Jetzt groovt sich's vielleicht ein bisschen mehr ein. Aber trotzdem ist jedes internationale Auswärtsspiel immer mit viel Anspannung und viel ja, Vorbereitung behaftet.
Wie viel Genuss ist da noch mit dabei? Weil man kann, glaube ich, dazu sagen, du bist ja nicht als neutraler Fan-Projekt-Mitarbeiter vor Ort, sondern schon auch als VfB-Fan. Kannst du das noch alles so dann auch genießen oder ist da die Arbeit schon dann eher auf das, was sich der Fokus richtet? Wir versprechen, wir werden den Mitschnitt nicht veröffentlichen, falls du jetzt was sagst, was deinen Job gefährdet.
Es ist schon was anderes. Also ich will nicht sagen, der Spaß geht verloren, aber man sieht es einfach aus ein bisschen anderen Blickwinkel, als wenn man sich selber sorglos da am Spieltag rumtreiben kann und tun und lassen kann, was man will.
Holt ihr euch eigentlich Tipps bei anderen Fanprojekten oder Fanbetreuung, gerade wenn es so heiße Grounds sind, wie, ich weiß noch, in der Faninfo zu Istanbul stand ja drin, ne, aufpassen, Messerstechereien, dies, das und so weiter. Und wenn ihr da noch keine Erfahrung habt, fragt ihr woanders nach?
Ja, also natürlich sind wir mit den Kollegen von der Fanbetreuung immer im Austausch und auch mit vielen anderen Fanprojektmitarbeitern, die halt schon jeweils dort gespielt haben an dem jeweiligen Standort.
Chris, also Spaß bei Auswärtsfahrten, das steht bei dir ja auch im Vordergrund. Jetzt muss ich erstmal fragen, was du dieses Jahr alles so international mitgenommen hast.
Nichts.
Das ist ja Wahnsinn, also bei der U19.
Ja, also, wenn Chef sagt, nix Urlaub, dann sage ich halt
okay.
Nix frei.
Aber du warst in der Champions League, auf jeden Fall in Madrid.
Ja.
Da habe ich dich gesehen. Jetzt bist du ja hier in der Runde der Jüngste, glaube ich. Deswegen wirst du noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben in Sachen internationale Auswärtsfahrten mit dem VfB Stuttgart. Da haben wir dir einfach ein bisschen was voraus. Wie war das denn jetzt für dich, zum ersten Mal mit dem VfB auch international unterwegs zu sein? Was hat das für Gefühle in dir ausgelöst?
Das ist schon extrem besonders. Also man geht irgendwie zum Flughafen und man merkt schon, da ist so ein kleines Kribbeln. Also was heißt kleines Kribbeln? Das wird immer mehr, umso näher man im Flughafen kommt. Dann steigt man in den Flieger ein und denkt so, ja, okay, ich fliege gar nicht in Urlaub, sondern ich fliege zu einem Fußballspiel.
Und wie ist da so dein Ablauf? Also als ganz normaler Fan, fliegst du am Spieltag erst hin, fliegst du schon zwei Tage davor, weil du dir noch die Stadt angucken willst? Bleibst du länger? Madrid bietet sich ja an. Oder ist es dann wirklich nur Fokus VfB sozusagen? Also ich fliege Dienstag rüber, gehe Mittwoch zum Spiel und am besten verbringe ich die Nacht noch am Flughafen, damit ich morgens um 6 am Donnerstag direkt wieder zurückfliegen kann.
Also Madrid war speziell, sagen wir mal so, wir haben das ein bisschen spät gebucht und dann haben wir halt ein bisschen günstig gebucht. Dann sind wir abends nach Barcelona geflogen und dann ging halt der Flieger nach Madrid morgens am nächsten Morgen um 7 Uhr. Sprich, wir sind in Barcelona dann die ganze Nacht über die Gasse gezogen und haben einfach ein paar Bier getrunken.
Das klingt eigentlich nach einem schönen Ausflug, wenn du mich fragst. Ey, wie ist es bei dir? Also ich möchte dich jetzt hier nicht an den Pranger stellen oder so, aber hast du schon mal internationale Auswärtsfahrten grundsätzlich mitgemacht oder hast du Stadien international schon besuchen können?
Ja, aber das war dann nicht geknüpft an Vereinen, sondern weil man dann im Urlaub war und dann vor Ort dann ins Stadion gegangen ist. Also beispielsweise in Bosnien. Ich habe ja bosnische Wurzeln und war da 2012 beispielsweise bei einem WM-Quali-Spiel in Senica, wo sie sich ja jetzt plötzlich neu qualifiziert haben für die WM. Und ja, das sind immer besondere Erlebnisse, weil international ja auch die Stadien anders ausfallen, ganz andere Stadionkultur vorgefunden wird. Das ist immer spannend.
Als Teilbosnier muss ich natürlich fragen, wem du aus dem VfB-Kader ganz besonders die Daumen drückst, dann bei der WM, ist kann eigentlich nur eine Antwort geben.
Ja, das ist klar, Medo, finde ich tatsächlich als Spieler toll und auch als Typ. Und freue mich immer, wenn er gut performt für den VfB.
Und wenn wir dich hier schon da haben, wir müssen es nochmal sagen, für alle, die es vielleicht gerade bei der Vorstellung nicht mitbekommen haben. Du sitzt hier, erstens mal, weil du ein guter Freund von uns bist und weil du, glaube ich, für viele VfB-Fans unvergesslichen Merch erstellst. Hands of God, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Was macht ihr, was ist eure Intention dahinter? Geld verdienen ist eine, aber nicht die einzige.
Gut, dass du sagst. Nee, also Matthias und ich, wir sind die Gründer von Hands of God und in allererster Linie sind wir Fußballenthusiasten. Beide leidenschaftliche Fußballfans. Er ist Eintracht-Fan. Ich als Kind früher VfB-Fan und dann irgendwann eine Zeit lang gar kein Fan mehr und zwischenzeitlich, weiß gar nicht warum, irgendwie beim BVB gelandet, aber immer große Sympathien für den VfB.
Er würde hier nicht sitzen, wenn er mit uns nicht schon gejubelt hätte über VfB-Tore.
Genau. Also tatsächlich, die besten Freunde hier, also ich selber komme ja auch aus dem Schwabenland und hier zufälligerweise dann Schwaben als Freunde gewonnen und mit denen halt jahrelang im Rössle hier in Berlin VfB-Spiele geguckt und einige tolle Spiele gesehen, unter anderem das 4-4 gegen BVB in der Meisterschaftssaison. Das war ein sehr spezielles Spiel für mich, weil ich saß das ganze Spiel über, weil ich bei keinem der 8 Tore gejubelt habe. Aber ja, genau, deshalb, da kommen wir her, beide große Fußballenthusiasten und wir wollten dann Kunst schaffen, die große Fußballmomente festhält. Und so sind wir dann auf diese Stilistik gekommen, die wir für Hands of God entwickelt haben, dass wir große Fußballmomente in einem einzigartigen Stil festhalten und als Kunstdrucke verkaufen und jetzt seit längerem auch schon als T-Shirts und Klamotten.
Und was man ja auch sagen muss, wenn man bei euch in den Shop geht, merkt man schon, dass der Fokus durchaus auf dem VfB liegt. Also da gibt's relativ viel. Das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass die VfB-Fans besonders kauffreudig sind, aber mit Sicherheit auch, weil das kriegen wir ja immer wieder gespiegelt, wenn wir uns mit euch unterhalten, weil da schon auch bei beiden ein Sweet Spot da ist für den VfB Stuttgart.
Das zum einen, ganz klar, aber man muss auch ganz realistisch sagen, der VfB hat einfach auch die letzten Jahre geliefert und damit meine ich jetzt nicht nur die reinen Erfolge, auch in der Zweitligasaison hat man einfach, gab's etliche Momente, die große Emotionen hervorgerufen haben und wir gemerkt haben, dass VfB-Fans da sehr empfänglich sind und das eben auch feiern, das was wir machen, aber ihren eigenen Verein feiern und auch dann super happy waren mit dem, was wir gemacht haben, weil wir dann auch den Momenten, diese Momente würdigen wollten. Also ich erinnere mich an ein Spiel, Corona-Zeit, Geisterspiel, Gonzalo Castro gegen HSV.
Ja, schießt dann das ganz 1. wichtige Tor, das 3-2.
Genau, und das war auch eine emotionale Explosion, haben wir festgehalten. Genauso Endos Tor gegen Köln habe ich gemeinsam mit meinem Sohn geguckt und wir sind beide ausgeflippt, weil Sympathie da ist und grundsätzlich halt man immer dabei ist, wenn irgendwo tolle Geschichten geschrieben werden. Und die gab es halt beim VfB jetzt einfach, seitdem wir Hands of God machen, einfach sehr viele.
Tja, der VfB schreibt Geschichte am laufenden Band und passend dazu, du hast ja hier was mitgebracht, kannst du ja mal präsentieren, was euer neuestes Werk nun ist.
Ganz genau. Darf ich kurz, vielleicht, vielen Dank. Also, wir haben jetzt ein ganz neues Konzept entwickelt. Wir haben jetzt heute um 12 quasi die Weltpremiere gehabt und von diesem neuen Motiv, das sich Brustring Allstars nennt. Und das sieht so aus. Das ist also eine Best-of, also ich nenne es die besten Schwaben aller Zeiten. Das heißt, aus allen Spieler- und Mannschaftsgenerationen eine selektive Auswahl der besten Spieler. Ja, und finden wir sehr, sehr schön, weil da einfach Menschen zusammenstehen, die so nie zusammen gespielt haben. Wenn jetzt Dennis Undaff beispielsweise Fritz Walter die Hand auf die Schulter legt oder Robert Schliens wird von Eike Immel umarmt. Das erzeugt beim Anschauen einfach eine schöne Nostalgie und würdigt halt auch einfach die Gesamthistorie eines Vereines. Deshalb sind wir da auch besonders stolz darauf und lieben es auch selber. Und schön daran ist, dass zum Abschluss dazu, als wir 2018 gestartet sind, haben wir auch ein neues Konzept entwickelt gehabt damals und auch mit dem VfB das erste Motiv gemacht, im Rössle präsentiert, lustigerweise. Und jetzt schließt sich der Kreis, auch bei diesem Konzept war der VfB der erste Verein, um den wir uns da jetzt gekümmert haben. Ja, und on top, als guter Gast habe ich natürlich für dich und für Sebastian zwei Geschenke mitgebracht. Also
oh, danke schön. Da freue ich mich. Werde ich auf jeden Fall beide anziehen. Danke, danke, genau. Applaus für Elvia, Applaus für Hands of God. Also wenn ich es jetzt anziehe, dann schwitze ich noch mehr. Aber ganz lieben Dank dafür. Und jetzt wollen wir uns dann auch wirklich so... Ja,
ich muss eine Frage stellen. Wie viel aufwendiger ist denn so ein Motiv im Gegensatz zu einem Moment, den ihr zeigt? Weil ich kann mir vorstellen, wir waren ja auch involviert, welche Spieler sind drauf? Wo steht welcher Spieler? Steht er unter wirklich neben Fritz Walter? Steht er woanders? Ist das Trikot wirklich das Richtige? Also ich kann mir vorstellen, dass da viel, viel mehr Arbeit drin steckt, oder?
Absolut. Also gute Frage, weil... ähnlich wie bei unserem Legends-Motiv, wo wir auch 15, 16 Momente der Vereinshistorie abbilden, haben wir es bei dem Motiv eben auch so gemacht, dass uns da wichtig war, auch Fan-Meinungen einzuholen und sicher zu sein, dass wir die richtigen Spieler auswählen. So haben wir es ja auch mit euch geteilt und euer Input ist ja auch eingeflossen. Dank euch ist UNDAF auch mit drauf. Und natürlich, genauso wie du sagst, man überlegt sich halt, welche sind denn die Spieler der Generation und besonders schön wird das Motiv eben, wenn Spieler nebeneinander stehen, wo der zeitliche Abstand auch groß ist. Weil wenn da jetzt drei Spieler nebeneinander stehen, die auch zusammen gespielt haben, dann ist es ein gewöhnlicher Aufbau. Und so haben wir schon auf viele Details geachtet, die es dann zu entdecken gibt.
Wenn wir mal Zeit haben, Ricky, dann machen wir mal eine Sendung und stellen unsere All-Time-Elf auf.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht nur eine Sendung, sondern ein neuer Podcast, weil ich hätte da vielleicht was zu sagen. Aber du auch wahrscheinlich. Gut, jetzt wollte ich natürlich auf das Spiel so langsam blicken, was morgen bevorsteht. Ich habe mir, als hier noch das U19-Finale lief, die Pressekonferenz angeguckt. Und ich fand es ganz gut, wie der Pressesprecher des DFB eröffnet hat. Der drehte sich einmal zu Sebastian Hoeneß und einmal zu Vincent Kompany um und sagte, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns. So, und das war seine Vorstellung, das fand ich nicht schlecht. Und dann fand ich Atta ziemlich cool, der den Pressesprecher direkt berichtigte, weil er fragte Atta, ob was es in ihm auslösen würde, wenn er jetzt den Pokal von Berlin mit nach Stuttgart nehmen würde. Was sagte Atta darauf? Wir nehmen ihn nicht mit nach Stuttgart, wir bringen ihn einfach nur wieder zurück. Und das fand ich sehr gut von Atta, wie er das auf den Punkt gebracht hat. Und jetzt mal so grundsätzlich muss man ja schon sagen, es ist ein ziemlich geiles Finale. Das wurde mir jetzt erst in den letzten Stunden so richtig klar. Es spielt halt der Rekordpokalsieger gegen den amtierenden Pokalsieger. Es sind grundsätzlich zwei riesige Vereine in Deutschland, zwei Vereine, die in den letzten Jahren, das muss man anerkennen, beide sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Deswegen, Chris, ich frage jetzt mal dich, wie gehst du mit der Situation um, dass der VfB Stuttgart ausgerechnet jetzt gegen so ein Schwergewicht wie Bayern München spielt? Also macht dir das zu schaffen? Ist die Vorfreude vielleicht nicht so groß wie im letzten Jahr? Ist der Druck vielleicht komplett raus, weil man sich denkt, Alter, wir sind Champions League, wir sind eh schon Pokalsieger, leck mir Marsch, das wollen die Bayern von uns.
Also wir haben eigentlich gar keinen Druck mehr, weil, wie du schon sagst, wir spielen Champions League nächstes Jahr, das ist eigentlich völlig egal eigentlich. Aber natürlich freut man sich nicht weniger. Also wir spielen ein DFB-Pokalfinale. Wir spielen morgen um einen großen Titel. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier hinfahren und einfach mal sagen, ja, mal gucken, was passiert. Nee, wir wollen das Ding gewinnen.
So, wir wollen das Ding holen und zwar ein zweites Mal in Folge. Das meinte, wie gesagt, auch Atakan Karasau. Und was ich auch noch gut fand, Atta meinte auch, dass er das schönste Tor im Pokal für den VfB Stuttgart geschossen habe. Er meinte das in Kiel.
Wir haben es ja gestern schon kurz thematisiert. Der Atakan Karasau mit zwei Toren im laufenden Pokalwettbewerb.
Aber Atta war wirklich on fire heute, weil er war eine absolute Fun-Fact-Maschine. Er sagte so, also er macht sich keine Sorgen, denn er habe 2024, also in der Saison 2024-25, in der Pokalsaison, in der ersten Runde einen Elfmeter geschossen und getroffen. Und was passierte 2025-26 in der ersten Runde? Wieder traf Atakan Karasau vom Punkt. Dementsprechend ist er optimistisch. Der VfB wird das Ding ziehen. Patrick, du wirst mitfiebern. Wie optimistisch bist du, dass du morgen vielleicht sogar ein bisschen angeschwipst mit deinen Kollegen und Kolleginnen den Pokalsieg des VfB Stuttgart feiern kannst?
Ich glaube, es ist alles drin zwischen wir kriegen eine Klatsche und wir holen das Ding morgen. Das heißt, ich bin noch nicht so angespannt, aber das wird morgen nach dem Aufstehen auf jeden Fall brutal werden und ich freue mich schon morgen im Stadion zu sein und am Spiel, an dem Spielaustragungsort zu sein und dann, glaube ich, wird es ein bisschen besser.
Gibt es für dich eigentlich so besondere Spiele, die vielleicht sehr spannend sind? Nehmen wir zum Beispiel das Halbfinale gegen Freiburg, ja, wo alles spitz auf Knopf steht. Also klar, wir waren dann schon am Drücker, aber keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt hier noch in der 119. Minute dieses Tor machen und das Elfmeterschießen damit verhindern, wo es dir schwerfällt, dich auf die wesentlichen Dinge deiner Arbeit zu konzentrieren.
Wir gucken ja tatsächlich meistens nicht so viel vom Spiel und das kommt uns da dann zugute, dass man da sich nicht die ganzen Nerven verbrennt. Ja.
Aber geht's, ihr seid ja ganz nah dran an den Fans, ständig im Austausch auch. Und manchmal, also man spürt ja solche Stimmungen, ne? Und so Halbfinale gegen Freiburg, du bist im Stadion und merkst ja diesen Bass. Also es brummt halt vorher schon, merkst, da ist eine unfassbare Anspannung. Und ich fand, im letzten Jahr hier war es so, da war die Anspannung vorm Anpfiff eigentlich größer als nach dem Anpfiff, weil du hast, jetzt pfeift das Spiel endlich an. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es andersrum. Jetzt sind alle noch relativ entspannt, aber wie du sagst, ich glaube, mit dem Anpfiff, da wird's dann spannend, so richtig, oder? Also, aber siehst du ähnlich, also dass die Stimmung diesmal komplett andere ist als letztes Jahr.
Auf jeden Fall, die Ausgangslage ist ja auch eine andere. Gegen Bielefeld kannst du eigentlich nur verlieren und gegen die Bayern kannst du nur gewinnen.
Ich will auch noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar haben wir ja heute erfahren, dass Manuel Neuer morgen nicht im Tor stehen wird. Ja, ja, das ist schlimm. Der Urbik steht im Tor. Kann uns egal sein, wir haben Nübel. Also da kann nichts passieren. Aber trotzdem mal, diese ganze Situation, die wir jetzt da gerade erleben, wir haben ja gestern schon auch ein bisschen über die WM-Kader-Nominierung gesprochen. Und man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein paar Dinge, die laufen in unsere Richtung. Also ich finde das jetzt nicht super ideal für die Bayern, dass ihr Stammtorhüter ausfällt. Der Urbik ist gut, hat er auch zweimal gegen uns gezeigt in der Liga. Da hat er nicht schlecht gehalten. Aber Chris, was meinst du? Ist das jetzt für den VfB Stuttgart so ein erster, ich sag mal, in den Sachen Mindgames so ein erster Punktsieg für den VfB Stuttgart, dass die Bayern auf ihre Nummer 1 verzichten müssen?
Das kann sich so oder so ausgehen. Ne? Also die können natürlich, also da kann natürlich ein Urbik dann im Tor stehen und dann könnte der sagen, boah, ich lege jetzt hier das Spiel meines Lebens hin. Oder der geht halt ins Olympiastadion morgen um 18 Uhr, was weiß ich. Und auf gut Deutsch hat halt die Hosen voll, weil er halt einfach denkt, ja, ich spiele jetzt ein Finale um einen großen Titel. Ja. Also, könnte sich so oder so ausgehen, das ist jetzt dann natürlich die Frage. Obwohl, eigentlich hat die Bayern Glück, weil Neuer würde eh einmal daneben greifen, aber jetzt ist er ja verletzt, blöd.
Ey, Sebastian Hoeneß meinte heute, dass der VfB morgen beweisen müsse, dass sie leidensfähig sein könnten. Und hat da auch ein bisschen über PSG gesprochen und gemeint, die haben die Bayern zwar geschlagen im Halbfinale, haben auch richtig gut gespielt, aber sie hatten auch immer Phasen dabei, wo sie einfach ja eben leidensfähig sein mussten, weil die Bayern dann sehr, sehr brutal auch nach vorne spielen und dich immer wieder stressen. Traust du es dem VfB Stuttgart zu, dass er inzwischen nach zwei nicht ganz so erfolgreichen Spielen in der Liga da etwas mehr Leidensfähigkeit aufbringen kann als eben... Ich erinnere mich halt sofort wieder an das Spiel in München. Ja, du kriegst das 2-1 oder das 1-2 aus unserer Sicht und du hast das Gefühl, da sind schon 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Spieler dabei, die ab dem Moment fast schon mit der Situation abgeschlossen haben.
Also ich traue es dem VfB auf jeden Fall zu, weil ich glaube, dass die Auslandslage, die psychologische Auslandslage klar beim VfB ist, so wie es ja jetzt gerade schon beschrieben wurde. Man hat sich schon für die Champions League qualifiziert, hat eine Top-Saison gespielt und man kann jetzt nur gewinnen. Und ich glaube, die Halbfinalniederlage von Bayern, die hat ihnen einen Knacks versetzt und da ist halt morgen für die ein viel höherer Druck auf dem Kessel. Das zum einen und zum anderen glaube ich, ist auch wichtig, dass der VfB ja auch die Erfahrung hat schon und auch Spieler, die jetzt noch aktiv spielen, dass sie die Bayern gut schlagen können. Also in der Vizemeistersaison haben sie es ja nicht nur geschlagen, sondern demontiert. So. Ich glaube, das ist schon auch psychologisch gut, dass da auch einige dabei sind, die wissen, wie es geht, dass es eben nicht nur möglich ist, sondern dass da was drin ist. Und einfach mit der psychologischen Auslandslage traue ich dem VfB das total zu.
Eins will ich auch noch ganz kurz berichten, dann bin ich durch mit meiner Pressekonferenz, mit meinem Referat zur Pressekonferenz. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig hier oben auf der Bühne, dass Vincent Kompany ein sehr entspannter Dude ist, der eine gute Ausstrahlung hat und man gönnt den Bayern einfach nicht. Ja, also das ist wirklich... Also dass ausgerechnet die Bayern dann noch so einen sympathischen Trainer bekommen, das fällt mir echt schwer zu akzeptieren. Und er hat sich noch sympathischer gemacht, weil es gab tatsächlich eine Frage auf der Pressekonferenz von einem Kika-Reporter. Und der fragte, ich weiß gar nicht mehr, was er gefragt hat, ich glaube, wie gut Kompany schläft vor dem Spiel. Und dann meinte Kompany so zu ihm, hey, ich kenne dich doch noch. Ich habe mit dir gesprochen, dass du in Zukunft nicht mehr RB Leipzig-Fan sein wirst. Und hat diesen Jungen tatsächlich bekehrt dazu, und mir ist es egal, von welchem Club er jetzt Fan ist, aber er ist kein RB Leipzig-Fan mehr. Und ich finde, das ist wieder ein Verdienst von Vincent Kompany. Dieser Mann tut so viel Gutes. Vielleicht ist er das trojanische Pferd, das wir bei den Bayern eingeschleust haben und er hat sie dann von innen heraus zerstört. Ich könnte es mir vorstellen. Sebastian, aber ich würde sagen, wir können noch ein bisschen mehr über das Finale reden.
Ja, ich würde von euch mal gerne wissen, also die Bayern haben jetzt dreimal gegen VfB gewonnen diese Saison und Chris, glaubst du, wir versuchen es mit dem Plan, der jetzt zweimal in der Liga nicht aufgegangen ist, in der Hoffnung, dass wir den Plan besser umsetzen als bisher? Oder denkt sich Sebastian Hoeneß was aus, um die Bayern zu überraschen?
Ich glaube, so ein Fußball wie Heidenheim oder Mainz oder sowas, ich glaube, wir können das einfach nicht. Weil wir wollen mit dem Ball einfach, also wir wollen mit dem Ball spielen einfach. Und ich glaube, wir müssen das einfach, wie Ricky schon sagt, du musst ein bisschen leidensfähiger sein einfach. Du musst einfach durch diese Phasen gehen, wo mal 20 Minuten du die Bälle um die Ohrlappen bekommst auf gut Deutsch. Und dann musst du einfach diese Phasen überstehen und dann geht wieder was. Weil man hat auch in München gesehen, als die Meister geworden sind, man kann die schon schlagen. Also es ist nicht unmöglich, die zu schlagen. Es ist halt sau schwierig, aber nicht unmöglich.
Zumal ja die letzten Spiele auch nicht so gut liefen für die Bayern, ergebnistechnisch am Ende schon. Aber ich fand, da hat man schon gemerkt, okay, irgendwie entweder Spannungsabfall oder vielleicht haben sie auch keine Kraft mehr. Kann ja auch sein. Also ich meine, die hatten ja noch diese merkwürdige Club-WM, keine richtige Vorbereitung, haben nur wenig Spieler eingesetzt. Also ganz ausschließend würde ich das nicht, dass denen so ein bisschen die Puste ausgeht. Ja, also vielleicht könnte das auch nochmal ein Faktor für uns sein. Aber grundsätzlich hast du eine Idee davon, also wenn du jetzt Trainer wärst, nehmen wir mal an, du würdest morgen in der Kabine stehen beim VfB Stuttgart. Wie würdest du denn so ein Spiel angehen? Würdest du sagen, also alles auf Angriff und scheiß drauf, wir fangen uns hinten fünf, aber schießen vorne sechs?
Erstens ist es eine richtig blöde Idee, mich als Trainer dahin zu stellen. Ich glaube, das würde gar nicht funktionieren.
Ja, wir hatten Bruno Labbadia, also ich bin ja nicht besser.
Dann kann ich das auch. Super. Ja, nee, aber man muss halt irgendwie so ein Mittelmaß finden. Ich meine, wir haben das zum Beispiel in München, das hat mir ganz gut gefallen tatsächlich. Bis wir dann das 1-1 kassiert haben, war das ein richtig gutes Spiel. Und ich glaube, so irgendwie in der Art kann man die Bayern schlagen, aber ich bin halt auch nicht Sebastian Hoeneß. Und deshalb, wir haben Sebastian Hoeneß auf der Bank, der wird sich da was ausdenken und dann wird es funktionieren.
Also ich frage jetzt mal dich, Sebastian, weil die Antwort, die finde ich zwar gut, aber die befriedigt mich noch nicht. Was würdest du denn machen? Würdest du morgen wirklich alles auf eine Karte setzen und einfach wirklich den VfB-Fußball spielen, den wir bislang immer gesehen haben? Oder würdest du ein bisschen was verändern? Weil wir haben ja auch schon, das muss ich nochmal ergänzen, beide Ansätze gesehen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir unter Sebastian Hoeneß auch schon mal versucht haben, etwas defensiver zu agieren gegen Dortmund und auch gegen Leverkusen. Ist uns das auswärts gelungen? Gegen die Bayern war es ja bislang, bis auf die eine Ausnahme, die von Elvio ja schon ins Spiel gebracht wurde, eigentlich oft so, dass der VfB in Form von Sebastian Hoeneß sich was überlegt hat. Mhm. Und meistens ging es dann schief.
Ja, und ich deute seine Aussagen von heute, weil ich glaube, er hat ja gesagt, wir müssen längere Phasen leidensfähig sein. Also sie können es, aber sie können es nicht lang genug durchziehen, um unbeschadet durch die Druckphasen der Bayern durchzugehen. Und das klingt für mich schon so, als ob er einfach den Plan, den er schon in dieser Saison hatte, den wieder nimmt und den Spielern aber noch mehr an die Hand gibt, wie sie ihn besser durchsetzen können. Also ich glaube schon, wir werden den VfB-Fußball sehen und der wird hoffentlich erfolgreicher sein als in den bisherigen drei Spielen.
Und Elvio, was glaubst du, was erwarten wir oder was erwartet uns morgen für ein Spiel? Ist es dann eher etwas, was taktisch geprägt sein könnte und vielleicht gar nicht so spektakulär zum Anschauen ist, zwar von der Spannung lebt, aber eben jetzt nicht so das klassische Fußballspiel wird, was man sich gerne nochmal anschaut? Oder wird es eher so ein wildes Finale? Wird es also eher PSG oder Hamburg gegen St. Pauli?
Also mein Fußball-Fanherz wünscht sich natürlich ein wildes Spiel und ich kann mich jetzt auch, ich schaue auch sehr viele VfB-Spiele, ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht an ein langweiliges VfB-Spiel in den letzten 2 Jahren erinnern, deshalb gehe ich tatsächlich von einem offenen Schlagabtausch aus.
Aber okay. Wenn du jetzt kreierst, also wenn du jetzt einen perfekten Spielverlauf kreieren könntest, inklusive dann eurem neuen Bestseller mit dem VfB Hands of God Moment, wie würde denn der Spielverlauf aussehen und was wäre der Hands of God Moment?
Also mein Lieblingsfußballergebnis ist ein 3-2 mit 0-2 Rückstand und dann zurückkommen. Also das wäre der Spielverlauf.
Hat genau, er gesagt.
Also relativ schnell 0-2 hinten liegen, Halbzeit. Und dann kommt die Aufholjagd. Und ja, Hands-of-God-Momente sind dann entweder spektakuläre Tore oder wir lieben es natürlich auch, wenn was ganz Besonderes passiert, dass man dann illustrieren kann, dass eben aus dem Standard ausbricht. Deshalb nehmen wir alles dann Bahn und schauen häufig eben auch Spiele unter dem Aspekt. Ist da der eine besondere Moment dabei? Und den picken wir uns dann raus.
Jetzt ich nehme das jetzt mal als Tipp. Dein Tipp 3-2 für den VfB Stuttgart. Chris, du musst auch mal mutig sein. Was ist denn dein Tipp für morgen?
4-2 VfB.
4-2 für den VfB Stuttgart.
Schon wieder, ja? Ja.
Patrick?
Ich schließe mich dem 3-2 an. Das habe ich nämlich schon einige Male gehört. Und das ist vor 13 Jahren das Ergebnis gewesen. Das drehen wir dieses Mal um.
Und via Applausometer stimmen wir jetzt hier mal im Jockel ab. Wer glaubt denn morgen an den Sieg des VfB Stuttgart? Bitte einmal Applaus. Ja, so einfach geht das.
Damit ist es offiziell, also.
Absolut, hundertprozentig. Jetzt muss ich einmal hier ins Weite schauen, ob der Christian Döring vom Vereinsbeirat inzwischen auch hier drin ist. Sollte das der Fall sein, du darfst Richtung Bühne kommen oder Jens Beierschmidt oder beide. Oder sonst irgendjemand, der auf die Bühne will. Also, das sind nämlich unsere beiden nächsten Gäste, aber wir schmeißen euch noch nicht raus. Ja, wir sagen euch Bescheid. Nee, also, was mich für morgen halt noch, oder was mich noch beschäftigt, ist tatsächlich auch die Einlasssituation. Da bin ich wieder bei dir, Patrick. Wir haben ja letztes Jahr, Gott sei Dank, auf der VfB-Seite eigentlich keine Probleme gehabt. Oder gab es da auch nochmal Schwierigkeiten? Mir ist jedenfalls nicht zu Ohren gekommen.
Ich glaube, die Wartezeiten waren relativ lang.
Wie hier im Jockel, aber da haben wir natürlich alle Verständnis. Ja, aber am Einlass der Bielefelder gab es größere Probleme. Jetzt habe ich von vielen VfB-Fans schon die Frage gestellt bekommen, ob das diesmal auch so scheiße wird. Vielleicht kannst du uns da Einblicke gewähren.
Ich hoffe, die Lernkurve ging da nach oben beim lokalen Sicherheitsdienst. Ich glaube, jetzt morgen ist die Stadionöffnung auch eine Stunde früher als letztes Jahr. Ne? Das nimmt vielleicht auch noch mal ein bisschen Druck raus. Aber es ist einfach auch eine chaotische Einlasssituation, wo ganz, ganz viele Fans auf einmal kommen und ja.
Was ist das grundsätzliche Problem an diesem Stadion? Also warum funktioniert das da nicht? Ist das für euch klar, warum man in Berlin ständig diese Schwierigkeiten hat? Das ist ja jetzt nicht nur bei Pokalspielen so, sondern davon berichten ja auch Hertha-Fans, die regelmäßig ins Stadion gehen.
Den einen Grund kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Oft ist es einfach so, dass der linke Ordner nicht weiß, was der rechte macht. Also einfach schlechte Kommunikation oder gar keine Kommunikation untereinander.
Ist ein bisschen wie beim VfB 2020. So,
ja. Ja, oder wie bei Julian Nagelsmann mit Manuel.
Das nehmen wir gerne mit. Nee, also was mir mal gesagt wurde, ist, dass die Scanner irgendwie nicht richtig funktionieren würden, wenn das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel dort drauf scheint.
Wenn die Sonne scheint, dann funktionieren die, glaube ich, nicht so
grundsätzlich.
Richtig. Also, so war es bei mir letztes Jahr auf jeden Fall. Und ich glaube, die Scanner, die sind auch so groß wie, weiß ich, ein Daumennagel. Also das war schon tricky, sein Ticket da einzuscannen.
Ich sag mal so, Gott sei Dank stehen sie in Berlin, weil hier scheint Gott sei Dank die Sonne nicht so häufig. Würden die in Freiburg stehen, dann würden die überhaupt nicht mehr ins Stadion kommen. Aber hast du da was mitbekommen, dass man da irgendwas verbessern konnte? Also ich meine gelesen zu haben, dass man sich bemühen würde, für dieses Spiel jetzt mehr Beschilderungen aufzustellen. Frage ich mich auch, was soll das bringen? Also die Leute haben ja Stadion gefunden, das war jetzt nicht das Thema. Aber haben sie dann vielleicht auch noch andere Dinge mit euch besprochen, auf die wir uns morgen freuen dürfen?
Wir selber hatten da keinen Kontakt zum DFB, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob was verbessert wurde. Ich hoffe es natürlich schon. Andererseits muss man auch sagen, das Pokalfinale ist jedes Jahr in Berlin, ist auch eigentlich jedes Jahr ausverkauft. Von dem her erschließt sich mir die Problematik nicht. Also es ist nicht das erste Finale, was die letztes Jahr hier ausgetragen hatten. Von dem her.
Jens und Christian sind immer noch nicht da, Sebastian. Dann ziehe ich einen anderen Programmpunkt vor. Ich würde sagen, wir tippen jetzt mal hier gemeinsam. Ah, da kommen sie. Oh, dann habt ihr Glück gehabt. Beinahe hätte ich mit euch den Startelf-Tipp gemacht. Aber wir begrüßen und verabschieden erstmal den Elvier von Hands of God, der extra hier noch auf die Bühne gekommen ist. Wenn ihr Bock habt, Hands of God Merch zu holen, VfB-Merch, da draußen ist ein Store, man kann mit Karte bezahlen, das funktioniert auch.
Genau, man kann mit Karte bezahlen, es gibt begrenzte Stückzahl der Motive, der Shirts und wir haben natürlich auch an euch Schwaben gedacht, das sind Finalpreise, vergünstigt, nur so. Heute und morgen und ab Sonntag der reguläre Preis. Also besucht uns gerne, wir würden uns freuen.
Einmal muss ich fragen, also auch als Schwabe, was letzter Preis? Jetzt mal ehrlich unter uns. Komm, was können wir
letzte
noch machen?
Letzter Preis, ja. Machen wir nachher. Also 30 Euro.
Und das Schöne also, ist ja, wenn ihr immer schon Ideen hattet, welcher Moment mal auf ein T-Shirt muss, jetzt ist die Gelegenheit, Matthias und Elvier, das genau. Zu sagen. Ne? Also
sprecht uns gerne an, wir sind am Stand und freuen uns auf euch.
Also lieben Dank, Elvier, das ist dein Applaus. Danke, dass du hier warst, wir sehen uns nachher. Und wir sagen auch nicht nur Danke an Patrick, sondern ans gesamte Fanprojekt, weil ihr müsst euch das vorstellen, die Leute sorgen dafür, dass man ins Stadion gehen kann, ohne sich ständig Sorgen machen zu müssen, weil ich kann mir vorstellen, da wird es auch genügend Gespräche geben hinter den Türen, hinter den verschlossenen Türen, wo dann immer wieder versucht wird, auch mal Fanrechte durchzusetzen, weil ich glaube, die liegen nicht immer im Interesse der Ordnungshüter. Also lieben Dank, dass du da warst, lieben Dank für eure Arbeit und ich wünsche natürlich ein entspanntes Finale. Patrick, lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann begrüßen wir zumindest mal einen Vereinsbeirat. Der andere, der lässt noch auf sich warten. Der kommt gleich.
Sehr gut. Jens Beierschmidt, bitte komm zu uns auf die Bühne. Vereinsbeirat des VfB Stuttgart, freut mich sehr, dass du da bist. Unser Außenreporter für Potsdam.
Oh ja.
Jens, wir haben gerade schon, als wir live das Spiel geschaut haben, uns mehrfach gefragt, ist die Stimmung so geil oder hat Sky wieder die Richtmikrofone vor das VfB, für den VfB-Block gestellt?
Die Stimmung war einfach extrem geil, aber auch aus dem einfachen Grund, weil drei Viertel des Stadions in unserer Hand war. Deswegen war es halt einfach so, die ganzen Jungs und Mädels haben Lärm gemacht ohne Ende. War richtig cool. Die Mannschaft hat ihr übrigens dazu beigetragen, indem sie entsprechend auch geil gespielt haben und dann auch recht früh das Ding ja schon mal eingetütet haben. Insofern war es echt super, tatsächlich richtig cool. Und ich finde es halt total geil, wenn halt unsere U19-Spieler da einfach kicken dürfen vor ganz nah dran, die Tribüne mit unseren Jungs, die dann einfach die ganzen Songs anstimmen. Also wirklich mega geil. Also wirklich toll. Da würde ich könnte es glaube ich nicht machen. Ich würde einfach jeden Tag dann die Hose machen, wenn ich auf dem Blatt stehen würde, glaube ich.
Ich frage mich ja auch, wie die Menschen, die heute im Stadion wirklich mit vollen Kehlen sozusagen die Jungs nach vorne gepeitscht haben, wie die morgen wieder eine Stimme haben können. Denn tranquilo, wir beide wissen, was es bedeutet, in einem Auswärtsblock zu stehen und am nächsten Tag sich einfach nur noch über Zeichensprache zu verständigen.
Ja, am nächsten Tag ist immer ganz schlimm. Also dann liege ich dann immer im Bett und wenn irgendjemand mich anruft, sage ich so, ja, das geht nicht. Also, bitte schreib mir doch einfach, ich kann jetzt nicht telefonieren, das ist schwierig.
Ich glaube, es aber morgen kein Problem ist, weil nämlich heute im Stadion alle antialkoholisch unterwegs waren, weil es gab keinen Alkohol im Stadion. Das war, wie soll ich sagen, ich bin es eher so gewohnt, in meinem bisherigen Fußballbestadion-Besuchsleben seit über 40 Jahren immer ein Bier dazu zu trinken. Das war heute nicht möglich. War ein U19-Spiel, das heißt Juniorenfinale, ja. Auch angemessen und auch, ich finde es auch akzeptabel. Ich war trotzdem überrascht. Und deswegen waren auch die Jungs auf den Tribünen alle und die Mädels alle relativ nüchtern, haben also nur gesungen, in Anführungszeichen. Ich glaube, die sind morgen fit.
Jetzt bist du hier im Jockel. Sorry, Sebastian.
War der Support eigentlich?
Ich werde dem Jens Beierschmidt, weil er hier nüchtern hergekommen ist, er ist sonst auch immer nüchtern, direkt mal drei Jockelmarken geben.
Ach, geil, danke schön.
Damit er sich draußen ein Bier holen kann.
Dankeschön. Dankeschön. Nur eine Frage zum Support. Der klang im Fernsehbild so organisiert. War das so oder hat man sich dann schnell zusammengefunden? Nein, es war nicht organisiert. Es war einfach wirklich tatsächlich, einer hat dann kurz mal rausgeschrieben, was mit singen und dann haben die anderen halt gefolgt. Und man kennt die Songs ja mittlerweile. Also insofern war es wirklich so, eine hat irgendwas vorgesungen und die anderen hinterher. Also war ziemlich lässig tatsächlich, muss man so sagen.
Und die Trommeln?
Stimmt.
Da gab es ja auch Trommeln.
Stimmt, die habe ich jetzt gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber
richtig. Dann haben sie die eingespielt bei Sky.
Das kann sein.
Die kam vom Band. Das kann sein. Jetzt wollen wir dich natürlich auch noch fragen, wir haben ja gerade eben schon mit dem Elvi und dem Patrick und natürlich auch mit dem Chris darüber gesprochen, wieso die Erwartungshaltung ist. Ja, der Underdog, das VfB Stuttgart, ambitioniert, wir sind heiß drauf, wir wollen die Bayern schlagen. Du jetzt nur so als Fan gesprochen, mit was für einem Gefühl gehst du in dieses Finale? Also kein Understatement, das muss ich sagen.
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich war, also als dann klar war, Bayern hat ja einen Tag vor uns gespielt, das Halbfinale, dass dann ins Finale kommen. Letztes Jahr war es ja so geil, du wusstest ja, du spielst gegen Bielefeld, wenn du das Heimspiel gegen Leipzig gewinnst. Das war schon so ein bisschen, jetzt nicht überheblich gesprochen, aber schon so, naja, also wenn wir Leipzig packen, dann ist der Pokal wirklich in sehr greifbarer Nähe. Jetzt war es also, als die Bayern vorab gegen Leverkusen gewonnen haben, da haben wir gedacht, gut, wir müssen trotzdem geben, wir wollen trotzdem das Ding irgendwie reißen, dann spielen wir halt gegen die Bayern. Ich habe da nicht so viel Optimismus gehabt damals. Dann, je näher aber das Finale des Wochenende rückt, dann hört man noch euren Podcast. Und ich habe schon zu meiner Frau gesagt, die auch nachher noch kommt, Rickys Statement im letzten Podcast, die 5 Minuten, wo er sich in Rage geredet hat, muss er einfach nur der Mannschaft vorspielen, dann werden die so heiß wie Frittenfett sein und werden alles geben. Und deswegen bin ich tatsächlich, je näher der Tag rückt, umso optimistischer. Und ich glaube, dass morgen der eine von 10 Abenden sein könnte, so, an denen wir den Bayern gefährlich werden könnten.
Herausragend.
Es muss zwar alles passen, aber ich glaube, unsere Jungs haben so unfassbar Bock. Und wie du schon gesagt hast, auch im Podcast, was Max Eberl da so erzählt und so in die Kameras und so. Und egal, ich höre total gern Zeigler und Köster, den Fußball-Podcast von 11 Freunde. Auch die haben, die reden da gar nicht mehr über das Spiel. Die sagen auch, die gucken sich das Ding gar nicht an, weil die Bayern gewinnen sowieso. Das kotzt mich an. Ich finde es echt scheiße. Ich finde, wir haben eine Chance. Wir morgen spielen, wie ich finde, die beiden besten Mannschaften Deutschlands gegeneinander. Die beiden besten Offensiven spielen gegeneinander. Wir werden auf jeden Fall mindestens 1-2 Tore schießen. Die Frage wird halt sein, wie viel kriegen wir hinten? Aber ich bin optimistisch.
Ja, also das sind wir alle. Also ich glaube, sonst wären wir nicht hier. Und das ist auch der Fußball. Also wenn ich ins Stadion gehen würde, um mehr oder weniger nur das bestätigt zu bekommen, was ich ja eh schon vorher weiß, dann brauche ich auch nicht ins Stadion gehen. Und dementsprechend gehe ich auch morgen optimistisch im Stadion.
Ja, okay, aber warum bin ich dann bei Bruno Labbadia ins Stadion gegangen?
Das ist so wie bei so einem Verkehrsunfall. Ach so, also man guckt sich das an. Also, ja.
Und du weißt, man kann aus Fehlern lernen, dafür muss man aber auch immer erstmal welche machen. Also deswegen.
Da habe ich in der Zeit einige gemacht tatsächlich. Also.
Ja, du hast ja wirklich eine schwere Zeit hinter dir. Das müssen wir vielleicht auch mal sagen. Wann bist du denn zum VfB gekommen?
Das war 2000, keine Ahnung, wann war das? Kurz nach der Meisterschaft.
Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also da sitzt hier ein armer Junge auf der Bühne, das muss ich an der Stelle sagen, der den VfB Stuttgart in der Dekade des Niedergangs miterlebt hat, sich nicht davon hat abbringen lassen und jetzt dafür belohnt wird. Mit dieser Mannschaft, mit diesen Erfolgen, das muss sich einfach nur toll anfühlen.
So, es fühlt sich extrem geil an tatsächlich, ja.
Und das vollkommen zu Recht.
Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber wir hatten's ja gestern schon gesagt. Ne? Ich finde, es ist so ein bisschen wie die Fahrt nach Madrid. Also du weißt, du spielst gegen eine Mannschaft, gegen die du eigentlich nicht gewinnen kannst. Aber du guckst dir das Spiel an und du denkst, okay, also im Endeffekt waren die klar besser. Aber wir haben ja das ganze Spiel überhoffen können. Ne? Und das ist so mein Gefühl auch für morgen, dass es halt lange einfach spannend bleibt, oder? Ja,
auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch so sein. Natürlich sind die beiden... Harry Kane, der macht aus keinen Chancen, macht er seine Buden. Das ist schon gefährlich, aber trotz allem... Wir haben, glaube ich, das große Plus, auch unsere Fans. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir Bayern-Fans sind, ich glaube nicht. Nein. Aber wir sind schon geiler. Und es ist halt schon, das wirst du auch morgen wieder merken. Sie haben es da schon wieder versucht, dass sie uns das Marathon-Tor gegeben haben, dass sie da so ein bisschen wieder pro Bayern dann sich so entscheiden, mehr oder weniger. Aber es wird uns nicht stören. Wir werden morgen trotzdem riesen Support haben im Stadion. Und egal, ob Sky, ARD oder wer immer das überträgt, morgen wird es richtig geile Stimmung sein. Und ich glaube, dass das schon den Push geben kann tatsächlich. Und wir haben einfach, wie ich finde, auch den geilsten Trainer der Liga bei uns.
Ja, Sebastian Hoeneß, dem ein Denkmal gebührt eigentlich.
Absolut,
ja.
Absolut.
Das ist vielleicht auch eine Sache, die der Vereinsbeirat endlich mal umsetzen könnte.
Nach dem Museum.
Nach dem Museum.
Aber
Museum ja. Und Denkmal für Sebastian Hoeneß.
Museum Hoeneß. First, Denkmal Second, ja, richtig. Stefan hat sie gestern so ein bisschen rumgewunden, habe ich schon gehört bei euch. Also, naja, also Schwäbisch Wirtschaft, aber es ist, glaube ich, ein korrekter
Plan. Am Ende ist er auch ein Aufsichtsrat, das darfst du nicht vergessen. Also er ist nicht nur fürs Volk da.
So ist es, genau. Aber wir werden schon anpieksen, natürlich versuchen, das alles zu pushen, ist ja ganz klar, logisch. Aber nee, morgen, die Mannschaft wird heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt, Hein. Das wird morgen ein richtig geiler Kick und deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall eine geile Leistung liefern werden. Und ob es dann reicht, werden wir sehen am Ende.
Wäre Christian schon da, was er nicht ist?
Der traut sich, glaube ich. Ich habe mir schon 2000 WhatsApp geschrieben. Also, da kommt
jetzt
er doch.
Jetzt kommt er. Also das ist wirklich der Stargast. Der hat lange auf sich warten lassen, Leute. Hier mit seinem Privatjet eingeflogen. Christian Döring, Vereinsbeirat des VfB Stuttgart. Komm zu uns. Er musste noch essen und das ist völlig in Ordnung. Das habe ich schon vor dem Finale der U19 gemacht und dann auch noch währenddessen. Christian, setz dich hin, wo auch immer du willst. Es ist eng, aber das ist halt einfach unser Problem. Erstmal hallo. Freut mich sehr, dass du da bist. Auch du warst beim U19-Pokalfinale. Nein, du warst nicht dort. Chris, gib ihm gerne dein Mikrofon. Das heißt, du bist jetzt hier direkt in den Jockel gekommen oder wann bist du angereist?
Hallo, erstmal zusammen.
Das ist der Christian Döring, unser Vereinsberat.
Ja, der Plan war eigentlich, dass wir, oder ich meine Freundin, zum U19-Finale gehen. Wir sind heute Morgen kurz nach 10 in Ulm los. Der Plan war da, der Verkehr sagt nein. wir waren dann kurz vor 7 hier erst in Berlin und dann hat es leider nicht mehr zum Finale gereicht. Aber Jens hat fleißig aus dem Stadion mir getickert und dann Pokal hat man den ersten, morgen holen wir den zweiten.
So.
Klare Ansage.
Versprechen.
Wahlversprechen.
War ich erst in 3 Jahren, das ist bis dahin vergessen.
Für einen kurzen Moment dachte ich jetzt, du sagst jetzt gleich, ja, ich wollte eigentlich hin, aber als mir Jens geschrieben hat, da gibt's kein Bier, habe ich gedacht, gehe ich direkt in Jockel oder so. War aber nicht der Fall.
Ich muss gestehen, ich habe gerade einen Peroni 0-0 getrunken.
Oh, naja, das wird noch besser heute. Moment mal, ich guck noch mal in meine Tasche.
Nur das wollte ich doch.
Ja, bitteschön.
Dankeschön.
Okay, nee, ich wollte eigentlich dich fragen, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein, wie eigentlich so ein Ablauf für die Vereinsbeiräte aussieht bei so einem Pokalfinale. Also du hast es letztes Jahr schon mitgenommen, dementsprechend wirst du diesmal nicht überrascht, gehe ich mal von aus. Also wie läuft das ab? Wie ist es mit der Anreise? Organisiert das der VfB? Macht ihr das selber? Seid ihr alle in einem Hotel? Gibt es da einen schönen Abend mit Bankett? Ich weiß nicht, tolles Essen? Sitzt ihr alle in den Logen im Olympiastadion oder was ist da los?
Du, das macht jeder so ein bisschen individuell für sich. Wir haben natürlich ein Angebot vom VfB bekommen für eine Reise, die jeder selber zahlen muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir alles umsonst bekommen. Ich habe mich aber dafür entschieden, Jens genauso das privat zu organisieren, mit Hotel, Anreise und allem. Und klar, wir haben die Möglichkeit, über den VfB Tickets zu kaufen, aber wir haben die Reise privat gemacht. Und es gibt aber auch Kollegen, die die VfB-Reise machen. Da ist schon Bankett dabei. Die waren jetzt auch, glaube ich, vorher beim U19-Finale.
Wir sind gerade so reingekommen, weil der Flieger irgendwie Verspätung hatte. Der Shuttle-Service hatte Verspätung. Wie halt VIPs halt immer so sind. Ja. Wir haben es geschafft. Du auch nicht, okay, sorry. Aber die VIPs sind gerade rechtzeitig zum Beginn da gewesen am Stadion. Also.
Genau, und die haben jetzt heute Abend, glaube ich, ich bin da auch nicht ganz safe drin, aber ich glaube, die haben noch Bankett heute Abend. Morgen ist noch ein Termin in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Und dann geht's ins Stadion. Und ich habe es dir im Halbfinale schon gesagt. Nee, gegen Leverkusen habe ich gesagt, wie es ausgeht.
Genau, also das muss man dazu sagen. Ab und zu treffe ich mal den Christian auf der Haupttribüne und dann unterhalten wir uns immer vor dem Spiel. Und Christian kam zu mir. Ich weiß gar nicht, mit wem wir zusammenstanden. Da waren noch ein paar Leute
Jens mit am Start.
Jens war noch mit dabei. Aber wir waren alle nervös bezüglich des Spiels gegen Leverkusen. Und ich habe dann so gesagt, ich weiß nicht, vielleicht 1-1 oder so. Und dann sagt er, nö, das gewinnen wir 3-1. Und er sollte recht behalten. Deswegen, ich frag direkt, und morgen?
Also wenn irgendjemand noch 5 bis 10 Euro übrig hat und das irgendwo einsetzen möchte, also ich sag mal, so ein 4-2 auf Stuttgart könnte man mal gut tippen.
Okay. Also ich glaube, wir können schon mal festhalten, also 3-2 oder 4-2 wird es morgen auf jeden Fall ausgehen. Das ist die Meinung hier ist ja unisono, es kann gar nicht anders sein.
Du hast noch gar nicht getippt.
Ja, ich schließe mich dem aber an.
Welchem denn jetzt?
Ich bin, glaube ich, eher Team 3-2.
Okay.
Wir wollen ja nicht übermütig werden.
Die Stimme der Vernunft, wie immer. Finde ich sehr gut. Nee, was wir jetzt mit euch noch vorhaben, ich muss immer ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir wollen natürlich auch das Publikum ja nicht strapazieren. Wir wollen gerne gemeinsam eine Startelf zusammenstellen für morgen und anschließend auch mal darüber nachdenken, ob das dann auch unsere Top-Elf der Saison wäre beim VfB Stuttgart, ja? Und da können wir vielleicht an der ein oder anderen Personalie auch noch mal ein bisschen diskutieren, wie so die Saison verlief, etc. pp. Sebastian, ich würde sagen, du darfst mal beginnen mit den Defensivspielern und natürlich mit dem Keeper oder sehen wir den Copa-Keeper?
Also ich glaube nicht, dass wir Fabian Breto im Tor sehen werden. Ich glaube, auf Alex Nübel können wir uns hier oben einigen, oder dass der als Nummer 1 mit der Nummer 33 im Tor stehen wird. Und wir haben ja gestern auch schon festgestellt, also von der letztjährigen Pokalstartelf könnten 9 ja wieder auf dem Platz stehen. Und ja. Das wäre nicht mal unwahrscheinlich. Aber ich glaube, so einfach machen wir uns nicht. Wir gehen das mal durch. Dann meine Frage an euch, Dreier- oder Viererkette? Da müssen wir uns erstmal drauf einigen.
Also ich würde... Ich meine, ich bin ja der große Fußballexperte hier. Ich würde eine Viererkette machen. Ich glaube, in der Dreierkette sind wir einfach auch durch die Bayern-Außenspieler, wären wir, glaube ich, zu anfällig. Ich würde auf eine Viererkette gehen.
Dann nehmen wir die Viererkette.
Wir nehmen die Viererkette mit Ramon Hendricks gegen Olise.
Ja, also das werden wir jetzt ja noch rausfinden müssen. Ja,
genau. Ich wollte,
also
mal
ich wollte jetzt eigentlich mal mit dem Rechtsverteidiger anfangen.
Ja, können wir
denn
auch
da, da gibt es bestimmt, Chris, ein paar Menschen, die sich fragen, wer ist denn jetzt eigentlich besser? Josh Wagnermann oder Lorenz Assignon? Wenn du jetzt erneut morgen Trainer wärst, das war auch für Stuttgart, wen würdest du denn ins Rennen schicken?
Ja, dann schicke ich Lorenz Assignon hin. Ich glaube, der ist ein bisschen leistungsstärker, also ein bisschen formstärker zurzeit als Wagnermann.
Wir könnten auch Finn Jeltsch da hinstellen. Der hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt.
Das klingt sehr verlockend tatsächlich. Dann stelle ich Finn Jeltsch auf Rechtsverteidiger.
Du wärst ein sehr wankelmütiger Trainer, glaube ich. Trainer,
ich stehe zu meinem Wort, auf jeden Fall.
Okay, wie sieht's bei dir aus, Jens?
Ich würde auch Assignon nehmen tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Spieler, Typspieler, Persönlichkeit, die sich richtig reinfressen kann in so ein Spiel, auch in so einen Gegner, glaube ich. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da auf rechts eine gute Partie abliefern könnte.
Und manchmal, wenn ich WhatsApps verschicke, kriege ich tatsächlich auch Antworten. So auch in dem Fall. Zu mir hieß es, in den letzten Wochen hätte Lorenz Assignon auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, muss man sagen, wirklich richtig abgerissen. Also ich würde auch mit Lorenz gehen. Es hat sich für mich so gelesen, als wäre er momentan wirklich der Rechtsverteidiger Nummer 1. Das heißt, wenn mit Viererkette, dann mit Lorenz Assignon. Obwohl ich Finn Jeltsch als Rechtsverteidiger auch schon sexy finden würde. Aber wir haben ja auch noch 2 Plätze in der Innenverteidigung, Sebastian.
Genau, und da ist die Frage, Jeff Chabot wäre für mich auf jeden Fall gesetzt, oder?
Können wir schnell machen, Jeff ist gesetzt.
Jeff frisst alle auf.
Eben, sogar Harry Kane, so. Ne? Das wird funktionieren.
Ja.
Und dann, zweiter Innenverteidiger, ist die Frage, Hendricks Innenverteidiger oder Hendricks Linksverteidiger, dass er spielt, sind wir uns auch einig, oder?
Innen.
Ja, dann also, dann bin ich jetzt der Partypooper. Ich fand Ramon Hendrix in den letzten beiden Auftritten etwas wackelig. Und das möchte ich gar nicht so verstehen wissen, dass er nichts kann. Sondern ich glaube, der hat so viele Spiele gemacht in der Saison, dass auch ihm so ein bisschen die Luft ausgehen könnte. Jetzt haben wir aber als Option einen Finn Jeltsch, der direkt von einer Verletzung mehr oder weniger dann in die Startelf kommen würde. Würde ich auch wieder schwierig finden.
Aber Luca Jaques hat letztes Jahr auch gespielt.
Luca Jaques hat von Beginn an gespielt, den haben wir auch noch.
Das dürfte jetzt entscheiden.
Ja, okay, aber bei Hendrix, wo es Tiefen gibt, gibt's auch Höhen. Also dann kann der jetzt auch mal nach zwei schlechteren Spielen auch mal wieder ein richtig geiles Spiel machen.
Und dann kommt der Coach Hendrix dann doch raus.
Ja, so nämlich.
Also, ich sag mal so, wir sind, das nehme ich vorweg, auch bei Maxi relativ safe, dass der als Linksverteidiger spielt, nehme ich auch so, absolut. Wäre das nicht der Fall, hätte der ein Leistungstief, würde ich Ramon auf links stellen und dann in der Innenverteidigung mit Luca Jaques beginnen. So sieht unsere Viererkette aber folgendermaßen aus. Lorenz Assignor auf rechts, dann der rechte Innenverteidiger Ramon Hendrix, der linke Innenverteidiger Jeff Chabot und auf der linken Verteidigerposition wird Maxi Mittelstädt spielen. Die Doppelsechs. Heikles Thema. Nee. Gibt es hier im Publikum Menschen, die sagen, Atakan Karasor spielt oder sollte morgen nicht spielen? Einfach mal per Handzeichen. Okay. Ja, ich würde 50-50 sagen, ja. Oder? Oder
ist vielleicht. Das ist wirklich kontrovers.
Ja.
Also, darf ich mich gleich mal so rein?
Absolut. Ja. Als ich Autoritätsperson. Möchte
ein glühendes, flammendes Plädoyer für Stiller Karasor als Doppelsechs morgen machen. Weil ich finde, Atta hat uns als Kapitän, auch ich weiß, die Kapitänsfrage an sich, Sebastian, habe ich deine Stimme noch ganz lange im Ohr, das immer ein bisschen kritisch gesehen, ihn zum Kapitän zu machen aufgrund der Vorgeschichte. Verständlich, auch klar. Aber ich finde, dass er trotzdem in den letzten Jahren echt alles für uns gegeben hat. Es hat sehr oft immer gereicht und er ist immer vorangegangen, hat sich nie versteckt, hat sich nie irgendwie verpisst oder irgendwelche anderen Geschichten gemacht. Und ich finde, dass er morgen bei diesem Finale als Kapitän uns aufs Feld führen sollte in der Doppel-6. Und wenn es dann so ist, dann wird halt irgendwann ein Schema kommen gegen später. Aber ich finde, dass er uns morgen als Kapitän aufs Feld führen sollte in dem Pokalfinale. Ich weiß nicht, wie die Doppel-6 neuen Saison ausschaut, aber ich glaube vielleicht dann nicht mehr vielleicht mit Karasor. Aber ich weiß ja nicht, was die Planungen sind, keine Ahnung. Aber ich würde mir morgen wirklich sehr von Herzen wünschen, dass die zwei die Doppel-6 machen.
Das war ein sehr schönes Plädoyer für Atakan Karasor. Ich werfe jetzt mal als Gegenargument rein, dass Schema ja die letzten beiden Spiele ganz herausragend gespielt hat und nicht nur das, auch noch gegen die Bayern getroffen hat in München. Kann ich dich damit umstimmen?
Grundsätzlich bin ich immer auch sehr wankelmütig, so wie du gerade eben auch. Aber nein, da würde ich würde es gilt auch das Thema Erfahrung auch ein bisschen in der Runde. Du hast natürlich recht, Schema ist ein geiler Kicker. Wir haben die Qual der Wahl, das hatten wir auch lange Jahrzehnte gefühlt nicht. Deswegen super. Aber natürlich, aber das ist doch geil, wenn wir ihn doch bringen können. Dann bringen wir ihn halt irgendwie dann später, gegen später ist doch auch super. Also ich glaube, dass wir da ein Luxusproblem haben.
Vielleicht ist auch Finalerfahrung gar nicht mal so verkehrt.
Das ist ein guter Aspekt.
Und dann könnte man natürlich Karasor aufstellen.
Okay, ich versuche das jetzt nochmal mit dem Applausometer. Wer ist dafür, dass Atakan Karasor morgen dem Angelo Stiller in der Startelf stehen sollte? Ja. Okay, hier oben auf der Bühne hätte er gewonnen. Im Publikum, da geht, glaube ich, mehr. Wer ist dafür, dass Schema Andres morgen in der Startelf stehen sollte?
Aber du hast jetzt auch schon tendenziös ein bisschen abgefragt, ne? Du hast
absolut. Ja,
also ich bin da tatsächlich bei Jens und Atakan Karasor, weil ich finde, der Kapitän sollte die Mannschaft aufs Feld führen. Ich sehe jetzt die Leistungsspanne zwischen Schema und Karasor nicht so groß, als dass man sagen sollte, nee, geht gar nicht. Und wir haben es ja eben schon gestern angesprochen, Atakan Karasor ist der zweit-torgefährlichste Spieler in dieser Pokalsaison.
Ja, okay, Sebastian, damit hast du mich gekriegt. Unter Vorbehalt gebe ich den Atakan Karasor. Ich sage aber auch gleich dazu, es ist natürlich mit ihm zu rechnen. Er saß heute bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Also das würde mich überraschen, wenn der morgen nicht spielen würde. Ich möchte aber gleich schon mal hinterlegen, dass ich der Meinung bin, mit Schema in der Startelf würden unsere Chancen eher steigen als sinken. Was nicht heißen soll, wir hätten keine mit Atakan Karasor. Also die Doppel-6 haben wir hinterlegt. Es ist dann doch, es tut mir leid, ich habe alles für euch versucht. Atakan Karasor und Angelo Stiller. Ich glaube, die Außenbahnen, da wird es jetzt wenig Konfliktpotenzial geben. Sieht jemand von euch hier oben auf der Bühne einen anderen Linksaußen als Chris Führig in der Startelf stehen und einen anderen Rechtsaußen als Jamie Leveling?
Na, höchstens Julian Nagelsmann, aber von uns glaube ich keiner. Ne? Ja.
Also wenn jemand sagen würde, Linksaußen jemand anders als Chris Führig, dann hätten wir ein Problem, glaube ich. Also
das muss man an der Stelle vielleicht nochmal ansprechen. Du bist Chris Führig Ultra,
Muss man ja wirklich
sagen. Ich bin einfach nur Chris Führig Realist. Nur die anderen sehen den nicht so gut, wie er eigentlich ist. Da kann ich ja nichts dafür.
Ja, die anderen, das würde ich ein bisschen einschränken, es ist der andere.
sorry. Das ist natürlich nur der Julian, sorry.
Ja, aber ich glaube, die Außenbahnen sind klar, oder Christian? Siehst du auch so?
Klar, Chris links, Jamie rechts. Also momentan geht da nichts dran vorbei.
Ich finde es ja noch spannend jetzt in der Offensive, wie wir es da besetzen, weil wir haben ja jetzt da noch zwei Spieler, die wir irgendwie hinstellen müssen und genügend Qualität im Kader, die es rechtfertigen würde, dass zum Beispiel Nikonati spielt, ein Bilal Kanus, du hast Ermedin Demirovic, du hast eigentlich auch Thiago Tomás, der es sich verdient hätte mit diesem tollen Tor, aber gut, da reden wir gleich drüber, und natürlich Dennis Undav. Wenn du jetzt, ich sag mal, den Spieler hinter dem Stürmer benennen müsstest, wen wirfst du denn da ins Feld?
Ja.
Und Nico, habe ich da hinten gehört, wir können gleich wieder abstimmen per Applausometer.
Nee, ich würde, glaube ich, tatsächlich auch erstmal mit Nico gehen.
Ja, okay.
Einfach aus dem Grund, weil der so ein Gegner wie die Bayern, ich meine, der kann auch defensiv mithelfen. Ich meine, die anderen können es auch, aber ich glaube, Nico kann da defensiv noch mehr eingreifen, wie vielleicht jetzt, wenn Dennis da auf der 10 spielen würde oder ein El Kanouche. Und deswegen würde ich auch erstmal mit Nico gehen. Und dann später in El Canu springen, weil der einfach dann, glaube ich, so ein paar müde Bayern auch mal 2-3 stehen lassen kann und dann zum 4-2 einschiebt.
Gibt es hier oben auf der Bühne, Jens, vielleicht bei dir Widerrede, was die Position hinter dem Stürmer angeht?
Ich würde auch Nati und Undav machen als die restlichen beiden.
Hast du ja jetzt schon den Stürmer weggenommen. Ja, die ganze Sendung ist gespoilert, Leute. Okay, alles klar, bis dann.
Nati, ja. Ist es ja der klassische Trainerliebling und auch völlig zu Recht, wie ich finde. Und Nico macht es einfach super in den letzten Spielen, muss man echt sagen. Deswegen würde ich ihm auch das Finale als Startelfspieler absolut gönnen. Aber darf ich ganz kurz einflechten, wie geil das eigentlich ist, dass wir uns hier oben Gedanken machen müssen über zwei Positionen und dafür gefühlte 5, 6, 7 Spieler haben. Wir haben noch all die Zeiten im Kopf, wo es eben nicht so war, wo du eigentlich von der Bank leider nicht mehr viel nachschießen konntest. Und jetzt ist eigentlich egal, wen du bringst von außen, Buanani, El Canus, Tomás, der uns zweimal gerettet hat dieses Jahr.
Absolut.
Mein Tomás könnte man ja nicht wieder sagen.
Bitte, Applaus für Thiago Tomás.
Thiago, sensationell.
Also wirklich, ohne ihn säßen wir alle nicht hier.
Und ich fand es schön, dass er auch gestern mal gewürdigt wurde, dieses Tor in Hoffenheim, dieses 3-3 war eigentlich ja unser Gamechanger für die Champions League. Das haben wir auch nicht vergessen. Und das werde ich nie vergessen, das Tor, da waren wir in Hoffenheim, das war sensationell.
Das war das 50 Millionen Euro Tor wahrscheinlich. Ne? So. Und mir hat gestern so die Augen geöffnet, als Stefan Jung sagte, der hat ja sich bezogen auf das Interview von Alex Werle 2022 nach der WM-Nominierung, dass es schade ist, dass kein deutscher Nationalspieler vom VfB abgestellt wurde. Und ich habe mir das Interview nochmal rausgesucht und zur WM 2022 wurden 3 VfB-Spieler nominiert und es waren Endo, Ito und Borna Sosa. 3, ja, und keiner für Deutschland. Und jetzt sitzen wir hier und haben uns beschwert, dass es nur 4 sind für Deutschland.
So ist es, ja.
Immer noch. Darüber bin ich immer noch nicht hinweg. Also, dass Chris Führig, ich muss es nochmal sagen, dass Chris Führig nicht in diesem Kader steht, ist für mich wirklich eine absolute Frechheit.
Das ist ein Skandal. Absolut. Ist nicht nur eine Frechheit, das ist ein Skandal sondergleichen.
Ja, also,
Christian. Aber du hast doch die Heatmap gesehen, oder?
Nein.
Also ich verstehe sie nicht, die Heatmap, was der Julian oder der Herr Nagelsmann
Julian,
da sieht.
Darfst Julian sagen, glaube ich.
Der Herr Julian aus, also wo ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht,
Okay.
Ich sage jetzt lieber nichts.
Ich habe mich gestern aufgeregt und nach der Sendung morgen noch viel mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir sind immer noch bei Nikonati. Gibt es irgendjemanden?
Ich glaube, Nikonati gibt ja wahrscheinlich auch im Spiel die meisten Möglichkeiten, was Ingame-Coaching angeht, weil er offensiver, defensiver, mehr links, mehr rechts. Also ich stelle mir das als Trainer relativ komfortabel vor mit ihm, während seine Konkurrenten für den Platz ja dann auf der Position eher sehr fixiert sind.
Wenn ich ja vor meinen Sendungen auf Y-Scout eigentlich nur gucken will, wie ist die Passquote des VfB gewesen, dann lande ich häufig in anderen Sphären. So auch diesmal. Ich habe mal geguckt, wer die meisten Layoffs gespielt hat beim VfB Stuttgart, die danach zu Toren führten. Und in den letzten 5 Spielen war das Nikonati. Also der dann wirklich ganz viele wichtige Pässe nochmal, also einfach nur abgelegt hat und danach auch da draußen steht was. Deswegen finde ich Nico schon sehr sexy auf dieser Position, muss ich sagen. Ich würde mitgehen. Chris, du bist auch einverstanden?
Ich sag nichts dagegen.
Alles klar, dann sagst du uns aber, wer auf der 9 spielt. Dennis Undav oder Medo? Also ich glaube, Thiago Tomás bei aller Liebe, aber er wird nicht
vorbei. Es ist Dennis Undav, dann steht es irgendwann mal 2-2, dann kommt El Canus für Nate, dann macht er es 3-2 und Medo trifft als Joker eh immer, also 4-2, fertig.
Ja, dann ist das.
Unterschrieben, machen wir so.
Dennis Undav, Elvia ist ja jetzt schon von der Bühne runter, das heißt, wir brauchen den Bosnien-Bias hier nicht mit einfließen lassen. Aber dann haben wir unsere Startelf, Sebastian.
Ja, klingt gut, oder?
Ja, also ich kann so, nee, ihr habt es euch gemerkt, ja, oder? Also stehen 11 VfBler auf dem Platz, die am Ende den Pokal nach oben halten. Also das finde ich schon mal super. Und wenn man das jetzt aber mal so sieht, ja, also die 11, die wir jetzt gewählt haben, vielleicht kriegt das ja auch nochmal so ein bisschen zusammen. Ist das für euch dann auch schon so die beste 11, die der VfB Stuttgart in dieser Saison zusammenstellen konnte? Oder gab es dann vielleicht so die LK-Nuss-Phase, die besonders stark war, die ihn für euch auf die Saison gesehen dann vielleicht eher auf die 10 bringt? Chris, ich frage mal dich als Ersten. Vielleicht auch die Frage Linksverteidiger. Ist es dann eher ein Ramon Hendricks statt Maxi Mittelstädt, dafür vielleicht Finn Jeltsch als rechter Innenverteidiger?
Boah, ich glaube, das ist, also gerade zum Beispiel Rechtsverteidiger würde ich auf Dauer Wagenmann ein bisschen besser sehen als Asenjo auf die Saison gesehen. Ja, okay, sorry. Dann halt Netz.
Er ist so wankelmütig. Also
auf Dauer gesehen war Wagenmann doch schon defensiv stabiler als ein Asenjo. Ja, dann halt nett, wie gesagt. Dann ist ja okay. Und auf der 10 zum Beispiel ist dann schon auch Elkanus auf die Saison gesehen wahrscheinlich besser als Nate.
Also ich muss an der Stelle sagen, der Chris wusste, dass diese Reaktion kommt und er hat es trotzdem gesagt. Ach so. Und das finde ich toll.
Ich glaube, er hat es deswegen gesagt wahrscheinlich. Wir wissen ja, Ragebait ist immer gut.
Möchte noch irgendeiner von euch zu irgendwelchen Spielern was sagen? Nee, aber wie seht ihr es denn zum Beispiel? Also ich persönlich finde, im Sturm hat man schon auch Argumente mit Medo. Also ich fand den immer gut, wenn er gespielt hat und seine Quote war ja auch in Ordnung. Du hast bei Dennis natürlich so eine Phase gehabt mit unglaublich vielen Toren und er macht halt auch gefühlt immer ein Tor, wann er will. Also das muss man schon sagen. Aber trotzdem, ihr wisst es, mein Herz schlägt halt nun mal vor Medo. Würde ich schon sagen, also weit dahinter ist er nicht. Ich versuche mich jetzt so langsam reinzuquengeln, bis ich dann den Medo vor den Undorf schiebe.
Also Medo vor UNAF, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das wird so ein extrem schwer. Aber ich liebe ihn. Ich habe auch damals schon, also das Interview, wo er also noch für Augsburg gespielt hat und dann gesagt hat, er ist nicht so hergespielt worden, nicht mal von den Bayern, habe ich schon gemeint, diesen Typen müssen wir wirklich holen. Ich habe es auch meinen Freunden in der VfB-Bubble auch gesagt, Demirovic müssen wir holen, das ist ein geiler Kicker. Und ich liebe den auch, ich finde den super. Fand aber tatsächlich, er ist halt nicht so ganz filigran, technisch feinklingig wie halt Dennis unterwegs, aber was mich echt geflasht hat, war das Spiel gegen Leverkusen vor 3 Wochen. Mhm. Das war sein Spiel von Beginn an, der war so angezündet und hat da sich reingerieben wie ein Bulle in jeden Zweikampf und hat auch dann ein geiles Tor geschossen, 11er rausgeholt. Das ist ja das Tolle. Wie sollen wir eine Top 11 denn rausfinden, wenn wir einfach 15, 16 geile Kicker haben? Wie willst du das machen? Das geht halt schlecht. Also insofern, er ist ein Müh hinter Dennis, aber ich liebe ihn trotzdem.
Wir können uns ja vielleicht so einigen, dass wir sagen, dass wir eigentlich immer für genau die richtigen Spieler haben für die wichtigen Aufgaben. Also egal, welche Aufgabe uns gestellt wird, Sebastian Hoeneß hat eigentlich die Spielerqualität, die er dazu braucht, um sie zu lösen.
Ja, und die Antwort auf die Frage Undav oder Demirovic kann ja auch heißen Undav und Demirovic. Auch das haben wir ja schon gesehen.
Gab's auch schon,
ja. Müssen wir halt vielleicht gucken, dass wir doch mit Dreierkette spielen. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wenn ihr beide Stürmer in der Saison 11 haben
wollt. Okay, einmal mache ich's noch. Wer ist für die Dreierkette? Wer ist für die Viererkette?
Ja.
Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Nein. Okay, also gibt es noch Positionen, die wir jetzt eigentlich besprechen müssen? Nee, oder? Also ich finde, rechts außen, Jamie Leveling, bestens aufgehoben, gibt es für mich keine Alternative. Ja, links außen ist klar, Chris Führig, braucht man nicht reden, sonst kriegen wir aufs Maul. Genau.
Aber wir müssen schon festhalten, dass die Rückrunde deutlich stärker ist als die Hinrunde.
Ja, aber man muss halt überlegen, in der Hinrunde haben wir ganz oft dann auch mal einen Bilal Elkanus auf rechts, der dann so eingerückt gespielt hat, ja. Ist vielleicht auch ein Thema, warum Jamie Leveling oder ein Lorenz Assignor am Anfang Probleme hatte, weil er eben keinen Jamie Leveling mit vorne hatte, der ihm natürlich dann schon auch ein bisschen Unterstützung liefert bei den wichtigen Duellen. Aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich Jens' Aussage noch am besten, dass man halt einfach wirklich sieht, der VfB Stuttgart hat so viele gute Spieler, dass man sich Gedanken machen muss, wen lässt man spielen. Früher war es immer so, da hat man sich einfach, also was ist am wenigsten schlimm, überlegt. Ja, das ist alles Gott sei Dank vorbei und jetzt sitzen wir hier.
Genau, und es gab auch das eine Spiel, das war noch diese 4 Tage Mainz-Doppelpaarung da, Pokal und in der Bundesliga, wo wir am Sonntag, glaube ich, gespielt haben mit einer Elf und 4 Tage später im Pokal mit einer völlig anderen Elf, glaube ich, außer dem Keeper, alle durchgewechselt, beide Spiele gewonnen und ich dachte mir, what the fuck, das ist der VfB in 2026 und es war 25, aber egal, aber trotzdem, es war halt einfach geil und da hast du gemerkt, das ist halt unsere Kaderqualität mittlerweile super und die wird ja auch nicht schlechter jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr.
Das wäre vielleicht eine Frage, wenn wir noch kurz Zeit haben. Wir haben jetzt, glaube ich, fast alle Spielernamen genannt, ein paar noch nicht. Wollen wir mal kurz drüber reden, ob diese Namen, die wir nicht genannt haben, noch die Chance haben, in der kommenden Saison in der Saison 11 zu stehen. Also wir haben zum Beispiel noch nicht geredet, natürlich über dann Axel Zagadou und Amin Aldakil in der Defensive. Wie sieht da eure Perspektive für die kommende Saison aus? Jens, du vielleicht?
Ach, ich liebe ja auch Daxo. Daxo ist halt einfach so ein geiler Typ. Und ich glaube, er ist vor allem für die Kabine extrem wichtig. Und deswegen... Irgendwie, mein Herz sagt natürlich behalten, der Leistungssportler und vielleicht auch die Sicht, ich weiß nicht, wie es unser Management, Fabian hat ja den totalen Plan der ganzen Geschichte, sieht, ob der halt dann so Verletzungseinfälligkeiten doch mit in die neue Saison mit reinnimmst, schwierig. Also die Entscheidung will ich nicht machen, würde ich auch nicht machen wollen. Mir tut unfassbar leid, weil wenn der kickt, ist es geil, der kickt 15 Bierkästen auf einmal aus dem Strafraum raus und ist halt echt sensationell. Und einfach, ich glaube, für die Mannschaftshygiene total toll. Also deswegen würde ich ihm irgendwie wünschen, dass er bei uns bleibt irgendwie, ich mag ihn.
Gibt's für dich so einen Jugendspieler, auf den du besonders Bock hättest in der kommenden Saison? Also wir denken natürlich sofort an Spieler wie Mirza Čatović, Noah Darvich, Justin Deal, dem traut man auch ganz viel zu, vielleicht sogar der Weltmeister Max Herbert.
Ja, ich glaube, du hast schon die genannt, die da schon extrem herausstechen. Also,
tut mir leid, ich dachte, du bist wieder so wankelmütig, dass du nochmal andere
nennst. Ja, am Ende gutes Publikum wieder, ne? Das ist mir jetzt irgendwann mal auch zu viel, also das kann ich irgendwann mal nicht mehr, aber ey, ich glaube... Das sind gerade die Namen, die du genannt hast, die dann wirklich extrem herausstechen. Und ich glaube, also ich hoffe, dass da ein paar Zeiten bekommen. Ich hoffe aber auch, ich finde Laurin Ulrich extrem richtig gut.
Den müssen wir auch erwähnen. Ja. Fantastisch die Klasse gehalten mit Magdeburg. Ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es war eine herausragende Leistung. Der Junge ist in die zweite Liga gegangen, hat 33 von 34 Spielen gemacht und das eine hat er nur nicht gemacht, weil er angeschlagen fehlte am letzten Spieltag. Und das ist wirklich auch nach dem, was er in Ulm erlebt hat, eine unfassbare Steigerung gewesen von Laurin Ulrich und dem traue ich inzwischen alles zu.
Also dem vielleicht auch einfach mal eine Chance geben in der Vorbereitung und dann schauen wir einfach mal, wo es hinführt. Also und wenn wir dann immer noch merken, da fehlt noch der Mini-Step oder so, dann vielleicht einfach zum Aufstiegsaspiranten in die Zweitliga schicken oder eher untere Tabellenregion Bundesliga noch ein Jahr verleihen oder verkaufen mit Rückkaufoptionen. Da gibt es ja verschiedene Optionen. Und dann, also, aber ich traue es ihm auch zu, dass er nächstes Jahr ein paar Spiele für die Erste macht.
So, Christian, und wir alle wünschen uns natürlich, dass wir endlich mal wieder im Neckarstadion einen Jungen aus dem NLZ sehen und die Chancen sind relativ hoch, denn wenn Dennis Simon zur kommenden Saison zum VfB zurückkehren wird, gehen wir doch bestimmt alle davon aus, dass er im Tor stünde dann.
Also ich glaube, so wie man es jetzt momentan auch mitbekommt, gibt's, also das ist ja wohl safe und ich finde es auch gut. Nichts gegen Nübel, ich meine, aber das Gesamtpaket wird da glaube ich dann einfach unterm Strich zu teuer. Und wir haben mit Dennis Simon einen top-jungen Torwart, der in Paderborn jetzt die zweite Liga, ja, mit der beste Torwart der zweiten Liga war, jetzt auch gestern wieder ein super Spiel gemacht hat und ich bin da recht schmerzfrei mit dem, wenn wir mit dem dann als Nummer 1 in die Saison gehen. Wir haben noch eine gute Nummer 2 mit dem Fabi Bredlo. Also da sind wir, glaube ich, safe auf der Position.
Die Zukunft ist rosig, ja gerne Applaus an der Stelle. Sowohl die mittelfristige wie die langfristige und erst recht die kurzfristige. Morgen ist es soweit. Morgen stehen wir im Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Wir werden glorreich siegen, wie immer. Wir werden abreißen und am Ende wird sich keiner mehr daran erinnern, weil wir alle einen Filmriss haben. Aber so soll es sein. Gut, Sebastian, ich sag mal so, wir wollten eigentlich noch ein bisschen länger machen, aber ich glaube, es reicht euch jetzt auch. Also es ist jetzt gut. Wir sagen danke an unsere Gäste, die jetzt hier dann doch noch auf der Bühne waren. Zum einen... Christian Döring. Er hat auf sich warten lassen, aber es hat sich gelohnt. Danke, Christian. Jens Beierschmidt ist mit einer Dynamik hier auf die Bühne gekommen. Ich bin mittlerweile der Meinung, wir müssen unseren Podcast um eine weitere Person erweitern. Weil, also Jens, lieben Dank, dass du mit dabei warst.
Es war eine Freude. Herzlichen Dank euch.
Und der Mann, der sich ins Feuer gestellt hat für euch, der Mann, der Josh Wagnermann so verteidigt hat, wie sonst vielleicht nur Josh Wagnermanns Mutter ihn verteidigt. Also ein Applaus für Tranquilo. Was für ein
danke,
Einsatz.
Danke.
Und ich sage natürlich auch danke an dich, Sebastian.
Sehr gerne.
Ich scheuche dich hier rum wie so ein Verrückter und du machst das alles mit. Ich danke dir. Wenn es nach dir ginge, würdest du wahrscheinlich auch jetzt einfach gerne auf deinem Sofa sitzen.
Du musst sagen, das Sofa ist sehr bequem, oder? Also hier kann man schon aushalten.
Sehr luftig hier bei uns.
Ich also ich meine, ihr sitzt da ein bisschen gepresst und das ist super.
Ja. Und wir sagen natürlich auch danke an euch, dass ihr gekommen seid und hoffentlich auch noch bleibt, weil unser Plan ist, dass wir heute ein bisschen länger machen, ein Bierchen trinken, mit euch noch ein bisschen quatschen und einfach eine schöne Zeit haben, bis dann eben morgen das Pokalfinale ansteht. Lieben Dank euch.
Danke.